Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend oder schöne gute Nacht. Eiszeit FM hier, euer Familienprogramm um die Adler Mannheim in All Things Hockey. Mein Name ist Sven und mir gegenüber sitzt der schönere, bessere und kompetentere Teil von Eiszeit FM, der Phil. Hi Phil.
Hoppla, gebe ich ja. Alles so zurück und hallo in die Runde.
Ja, wir sitzen uns gegenüber. Das heißt, wir nehmen heute Face-to-Face auf. Wir müssen noch überlegen, was passiert, wenn Skype abgeschaltet wird. Aber ihr seid es von uns gewohnt. Saisonrückblick. Wir ziehen heute ein bisschen unser Saisonfazit. Wollen darauf schauen, verweisen erstmal auf unsere Kanäle bei Instagram, Eiszeit-FM und bei Blue Sky Eiszeit-FM findet ihr da. Bei Instagram tut sich momentan erstaunlich viel. Die Reels, wer es noch nicht gesehen hatte nach den Spielen, haben da echt eine riesen Resonanz erfahren. Wir machen jetzt statt Podcast in Zukunft Video. Hauptrunde, Phil, haben wir besprochen, ne?
Hauptrunde ist durch.
Serie gegen München haben wir auch besprochen. Da müssen wir auch nichts mehr drüber verlieren.
Nö.
Vielleicht noch den Satz dazu, dass München dann vielleicht doch nicht so stark war, wie so manche vor der Serie geredet haben.
Ja, vor allem im Abschluss. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, ne? Wenn München kälter, effizienter im Abschluss ist, dann geht die Serie wahrscheinlich andersrum dann.
Wir haben ja heute übrigens Getränke dabei. Wenn ihr im Hintergrund mal was hört oder so.
Ja. Saisonabschluss.
Saisonabschluss, auf darauf Prost. Ja, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist es aus der Serie gegen Berlin. Jetzt brauchen wir nicht mehr auf jedes Spiel einzeln eingehen. Heute Abend, wir nehmen auf, Mittwoch, 23. April. Das findet jetzt in, Moment, ich gucke auf die Uhrzeit, in 6 Minuten fällt der Puck zu Spiel 4. Berlin, großen Schritt vom nächsten Titel. Zur Serie ist für mich eigentlich so ein bisschen rauszustellen, dass der Abstand zu Berlin größer geworden ist gegenüber dem Vorjahr, wenn man die Serie neben die liegt vom letzten Jahr. Und man muss auch nochmal sagen, es war der erste Sweep, den die Adler kassiert haben in der Best-of-Seven-Serie in ihrer Geschichte. Es gab der letzte Sweep, gab es auch gegen Berlin, Lockout-Jahr 3-0, DL-Finale. Dieses Mal 4 Spiele, Berlin schon auch so gut, dass sie verdient 4-0 gewonnen haben.
Ja, es geht auch in dieser Höhe oder von den Spielen, wie sie verteilt waren, die Siege in Ordnung. Ich glaube, es war der erste Sweep in der DEL-Geschichte zumindest. Ich weiß nicht, in der Bundesliga gab es auch mal Best of Seven, glaube ich. Ja. Da gab es auch mal einen Sweep, aber in der DEL auf jeden Fall.
Okay.
Aber ein Best of Seven.
Er hat mich heute schon mal korrigiert an einer anderen Stelle, wo es vollkommen zu Recht war. Wie gesagt, der kompetentere Teil sitzt mir gegenüber.
Aber ja, ist die Lücke größer geworden, wenn du jetzt den Vergleich ziehst zum Viertelfinale letztes Jahr. Da hast du Spiele gehabt in dieser Viertelfinalserie im vergangenen Jahr, in denen du eigentlich oft auf Augenhöhe hier und da eigentlich auch die bessere Mannschaft warst. Und diese Momente, auch dieses Gefühl teilweise, hattest du in dieser Halbfinalserie meiner Meinung nach jetzt gar nicht. Also du hattest zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, außer vielleicht in den ersten 5 Minuten jeder Partie, dass Mannheim dieses Spiel vielleicht mal gewinnen kann. Spiel 3 erinnere ich mich ein bisschen dunkel, gerade im zweiten Drittel, als Mannheim das Berliner Tor belagert hat. Aber da ging es auch darum, dass man dann den Ausgleich schießt und nicht irgendwie, dass man dann jetzt auf 2, 3 Tore davonzieht. Aber Berlin hat auch immer, auch in diesem Spiel, immer die richtige Antwort. Und Berlin spielt den eigenen Stiefel auch gnadenlos herunter.
Ja, das ist so, für mich auch so, für mich ist so das zentrale Punkt, du warst letztes Jahr, hast die Serie 4-1 verloren, hättest aber auch 4-1 gewinnen können, ohne, wie soll ich sagen, ohne dass es ungerecht gewesen wäre. Und dieses Jahr verlierst du die Serie 4-0 und hast in 1-2 Spielen die Chance auf eine Overtime. Also ich nehme auch, das erste Spiel war schon eng,
ja.
Du hast offensiv wenig gezeigt, hast dich sehr drauf verlegt, Berliner Spiel, Berlin nicht ins Spiel kommen zu lassen, offensiv, nennen wir es mal so. Also was vor allem darauf fokussiert, diese Berliner offensiv zu nehmen.
Ja, vor allem hast du halt versucht, war so mein Eindruck, du wolltest nicht verlieren. Also, aber du wolltest nicht unbedingt gewinnen, so irgendwie. Du hast das Spiel gespielt, um nicht zu verlieren, aber du hast das Spiel nicht unbedingt gespielt, um zu gewinnen. Das war so Hauptsache keine Fehler machen und vorne
hoffen, dass es passt. Ja. Ja. Und dafür war es dann doch zu wenig an gewissen Stellen. Auf der anderen Seite, positiv möchte ich dann auch mal hervorheben, weil Kritik gibt es noch genug, kann ich schon mal sagen. Du hast nach 2 Drittel in Spiel 4 gedacht, jetzt hier ist Feierabend, da passiert gar nichts mehr. Wie die Mannschaft dann nochmal zurückkam in diesen Anfangsminuten, das Tor von Reichel und auf einmal war da Feuer drin und Bude hat gebrannt und die Halle war wieder da. Und dann hast du aber auch gesehen, was ein Champion ausmacht. Dann hast du gesehen, was für eine Qualität, was auch der Qualitätsunterschied ist zwischen einem Team wie Berlin, also einem Championship-Team, um jetzt mal Dallas Aikens zu zitieren, und den Adlern. Die sind einfach stehen geblieben. Die sind einfach nicht gefallen, die sind nicht unruhig geworden, die haben weiter ihren Kram durchgespielt, die haben es weiter sehr, sehr gut gemacht. Bergmann dann mit dem Tor, das so ein bisschen der Stecker war, der gezogen wurde. Und was dir auch nochmal ganz klar gezeigt hat, was denn da, oder wie viel da auch fehlt und wie viel da fehlte auch. Und das fand ich schon nochmal sehr, sehr bemerkenswert, weil du schon gesehen hast, dass das Team wollte. Also wir reden hier nicht über so Sachen wie Willen und Lust, und das Team hat gearbeitet im Playoffs. Die Serie gegen München war sehr, sehr eng. Es wurde viel dafür getan, dass man die gewinnen kann. Und das war schon nah dran, aber am Ende des Tages fehlt ja dann doch ein gewaltiges, gewaltiges Stück, und zeigt ja auch, was es braucht für einen Charakter von einem Team, das zu bauen, um da hinzukommen. Also, wie soll ich sagen, es war schon auch so im Sinne von, du hast genau gesehen, was dir fehlt.
Ja, absolut. Also, da bin ich auch voll bei dir. Wille, Einstellung, hat alles gepasst. Talent hast du auch im Team, aber sich nur darauf zu verlassen, reicht halt am Ende des Tages nicht. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, gerade in Mannheim. Wie du sagst, man hat eindrucksvoll gesehen, was noch gefehlt hat. Klar, man muss natürlich auch sehen, es war die erste volle Saison von Aikens, nur um es mal einzuordnen, das ist überhaupt kein Parteiergreifen. Berlin ist ein Championship-Team. Berlin hat es kontinuierlich aufgebaut. Serge Aubert ist 2019 zu den Eisbären gekommen, hat jetzt dann auch 3 Titel gesammelt und steht jetzt kurz vorm 4. Also hat natürlich auch einen Kern aufgebaut, zusammen mit Stéphane Richer auch. Die ganze Organisation hinten dran natürlich. Die vertrauen sich natürlich alle, die Spieler. Die wissen ihre Abläufe, die wissen, dass sie sich aufeinander verlassen können, in welcher Situation sie wie reagieren müssen. Berlin ist tatsächlich so ein bisschen das Überteam der Liga. Wir haben gesagt, einen großen Abstand zu Mannheim. Also es wurde ja auch bei der Abschlussveranstaltung nochmal aufgegriffen. Es wurde natürlich auch positiv verkauft. Klar, musst du als Club auf, von wegen Schritt nach vorne, Halbfinale, vergangene Saison, Viertelfinale. Wir haben aufgezeigt bekommen, dass was noch fehlt zu Berlin. Daran können wir jetzt arbeiten. Aber man muss natürlich auch sagen, große Lücke. Aber diese große Lücke haben ja eigentlich alle Teams in dieser Liga zu Mannheim mehr als Berlin, mehr oder minder. Also wäre jetzt interessant gewesen, Ingolstadt zu sehen. Aber Ingolstadt hat natürlich auch in diesen Playoffs gezeigt, dass sie noch an manchen Sachen arbeiten müssen, einfach um am Ende halt auch ein Champion zu sein.
Ja, also, wie soll ich sagen, Finalspiel 7-0 zu gewinnen. Und das erste war ja 5-1, das erste Heimspiel. Und du hast auch gesehen, was es braucht, um Berlin schlagen zu können. Also Wismann-Verletzung in Spiel 2, da gehört schon viel zusammen. Was für mich tatsächlich eine Frage ist, die ich mal aufwerfen will, kann es für die Liga zum Problem werden, diese Dominanz, die wir gerade sehen? Also wir haben es im Fußball erlebt, Bayern, ich glaube 11 Jahre in Folge waren es, bis dann Leverkusen eine Saison hatten, wo sie nicht verloren haben. Da war es irgendwie jahrelangweilig oben, aber Zuschauer strömen trotzdem in die Stadien. Kann das für die DEL ein Thema werden? Oder siehst du, sagst du, die machen es einfach gerade gut? Kohle ist ja auch woanders da, wie wir ja auch in Mannheim wissen.
Ja, klar. Kohle ist natürlich auch in Berlin, die setzen es gut ein, die haben es gut aufgebaut, das muss man sagen. auf lange Sicht vielleicht schon. Du hast jetzt die Zuschauer, die in die Stadien strömen, angesprochen im Fußball. Das ist im Eishockey momentan auch so. Mhm. DL wieder Zuschauerrekord. Jetzt im Finale natürlich.
Köln
die, mit über 18.000. Berlin hast du 14.200. Das ist natürlich fürs deutsche Eishockey super. Bist da die Nummer 1 in Europa, was die Zuschauerzahlen angeht. Von daher, so direkt wirst du es jetzt nicht spüren. Es wird aber, glaube ich, auf dem langen Weg, wenn sich zu viel zu einseitige ja, Titelvergabe Richtung Berlin einfach herausstellt, ist es, glaube ich, kein Problem der Zuschauer, aber ein Problem der Attraktivität, ein Problem der Spannung am Ende des Tages. Aber dafür kann Berlin nichts, da müssen die anderen Vereine tatsächlich zulegen.
Ja, zumal Berlin weder letztes Jahr noch dieses Jahr Vorrundenerster war. Das muss man ja auch nochmal rausstellen. Also es ist ja schon so, dass sie letztes Jahr, weiß gar nicht, wie viele da nach der Vorrunde waren. Auf
alle Fälle. Auch Zweiter, ja.
Bremerhaven im letzten Spiel in Berlin den ersten Vorrundenplatz klar gemacht, genau. Und Heimrecht dann geholt fürs Finale. Ja, und der, für mich ist so, weil die Frage schon öfters kam, so in letzter Zeit, der große Unterschied, es ist nicht, dass ein Team auch wirtschaftlich der Liga komplett entwachsen ist. Das ist der große Unterschied zum Fußball, wo du halt ein Team hast, das so einen Etat hat, der gefühlt doppelt so hoch ist wie der vom nächsten. Oder ich kenne die Zahlen nicht, keine Ahnung. So Randsportarten interessieren mich nicht. Beziehungsweise so hochklassig schaue ich da nicht rein. Deswegen, ja, ich sehe das momentan eher tatsächlich als Auftrag an die anderen, da ranzukommen. Und dann würde ich tatsächlich gern überleiten, weil wir eine Frage bekommen haben. Und ich habe keine Ahnung, wie wir die beantworten sollen, weil es eher so eine Stellenausschreibung für General Manager ist. Was braucht die Organisation für Erfolg? Also erstmal vielen Dank für die ganzen Fragen, die wir bekommen haben bei Instagram Essen Haupt. Da ist für unsere Verhältnisse sehr viel Reaktion gekommen. Hinter mir sitzt übrigens unsere Katze und schaut mich die ganze Zeit durch die Fensterscheibe an. Ja. Will aber nicht rein, wenn ich so rein.
Live-Podcast
quasi. Live-Podcast.
Ja, das ist sehr schön.
Was meinst du dazu? Okay, sie plärt.
Hunger
aber, wahrscheinlich. Nee, Hunger ist, also Essen bekam sie. Sie ist ja, also hier muss niemand hungern. Auch du nicht später. Das aber, ist
schön.
Ja, nee, was, kann man das irgendwie zusammenfassen? Ich finde es ganz, ich finde es.
Ja, wie gesagt, wie du richtig gesagt hast, das ist eine Stellenausschreibung für einen Channel Manager. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht unser Job, zu sagen, das und das braucht's fürs Team, damit du am Ende des Tages Erfolg hast.
Ach, deine Bewerbung ist noch nicht raus. Nee. Also meine liegt schon auf dem Tisch.
Immerhin. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Sagst du, wenn's weitergeht.
Ja.
Ja, aber vielleicht zum Vergleich, es ist wirklich viel Gefestigkeit. Natürlich kannst du auch, siehe, Pavel Groß, der im ersten Jahr gekommen ist, der natürlich die Liga seit langem kennt, der in dieser Liga gespielt hat, der aber schon nah am Titel dran war mit Wolfsburg, da zweimal im Finale gescheitert ist in München. Das sind alles Voraussetzungen, die Pavel Groß natürlich hatte, aber er ist da gekommen, hat einen klaren Plan, hat sich sein Team mehr oder minder zusammengebaut. Damals wurden auch Verträge aufgelöst mit Spielern, wo er klar kommuniziert hat, mit denen kann ich für meine Ausrichtung nichts anfangen. Und wurde da direkt im ersten Jahr durch harte Arbeit, durch einen klaren Plan deutscher Meister.
Und auch dadurch, dass jede Menge Spieler da waren, damals sie noch keinen Titel gewonnen hatten. Also hatte ein Team zusammen, wo klar war, mit dieser Art, wie er arbeitet und was er vom Team will, das kann nur funktionieren unter dem Aspekt, wir versammeln uns hinter diesem großen
Ziel. Aber du hattest natürlich auch mit, also die Mischung macht es natürlich auch ein bisschen, du hast mit Deschardens und Ben Smith natürlich auch zwei Stanley Cup-Sieger im Team. Natürlich nicht die in den ersten zwei Reihen rumgeturnt sind bei Chicago, aber dennoch.
Nur Deschardens hat einen Stanley Cup gewonnen. In Marlies hat dann Calder Cup gewonnen, Smith in der Saison vorher.
Echt? Aber Stanley Cup nicht. Kein Stanley Cup?
Nee.
Gut. Dann. Ja, aber wie gesagt, die Mischung macht's. Und diese Gefestigkeit, du hast angesprochen, zweiter Platz Berlin immer. Ich glaube, Berlin, wenn du mal schaust, die haben Champions Hockey League gespielt. Das ist ein Faktor, da ist halt einfach eine zusätzliche Belastung, gerade mit der Reiserei. Das haben die Adler in der vergangenen Saison erfahren müssen. Das hat vor allem Johann Lundskog erfahren müssen, dann am Ende des Tages. Natürlich dann die Tragödie um Tobi Eder dann noch dazu, also wenn, und das haben, und auch Verletzungen, also Belastung, CHL, Verletzungen plus diese Tragödie, die leider Gottes, das hat Berlin alles weggesteckt. Also ich glaube, das wäre direkt in der Hauptrunde schon vorneweg marschiert. Also diese, ja, diese festen Strukturen, dieses klare Vertrauen ineinander, die Abläufe, das ist halt ein Punkt. Der musste aufholen, das musste haben. Die Adler versuchen es, ob das am Ende von Erfolg gekrönt ist, das muss man abwarten tatsächlich. Jetzt, da wiederholen wir uns, sind sie noch ein großes Stück hinten dran einfach.
Wird das unterschreiben. Ich glaube, du brauchst einen festen Kern an Spielern, auf die du sozusagen baust und um die du das Team immer wieder drumherum veränderst. Du brauchst aber einen Kern, von dem du überzeugt bist, an Spielern. Ich glaube, das ist so vielleicht der große Unterschied. Also wenn ich mir anschaue, Berlin, wenn ich da den Kader momentan durchgehe, mir anschaue, wer da gerade alles so einfach aufläuft, dann sind da Spieler dabei, die einfach schon lange in dem Team sind. Dann ist da ein Kern, Martin Wissmann zurückgeholt, Jonas Müller gefühlt schon ewig da, dann hast du Ronin, Vöder, Tiffels natürlich momentan, die alles kurz und klein schießen. Nöbels da, Byron ist schon lange jetzt auch da. Bergmann, Wiederreist jetzt auch schon dritte Jahr da.
Dritte schon, ja.
Und das heißt, du hast einen großen Kern an Spielern und baust sukzessive nur um diesen Kern herum noch weiter. Weil
ja, aber vor allem ein Punkt auch,
ja,
unterschreibe ich alles so. Qualität,
das ja
natürlich auch, weil man sagt, Mannheim hat einen starken deutschen Kern, haben sie sich jetzt vor der Saison dann noch zusammengeholt, haben sich alle so abgeliefert, muss man auch deutlich sagen, wie man es sich vielleicht versprochen hat vor der Saison, was sie auch schon gezeigt haben. Und hast aber auch natürlich in Berlin diese Qualität auf diesen Ausländerpositionen, du hast es ja angesprochen, Tyroning steht über allem, aber auch ein Byron Boychuk. Die Verteidigung, wie gefestigt ist die denn bitte? Also,
wie gut muss übrigens Pöhler sein, dass Tyroning bei den DL Awards nichts gewonnen hat? Weder Stürmer des Jahres noch Spieler des Jahres.
Deutsche Eishockey-Liga, ja. Ja, aber Kai Wissmann fehlt im dritten Finalspiel. Und ich denke, wenn du dir allein die Verteidigung der Berliner auf dem Papier anschaust, auch mit einem Erik Micken, Corbinian Geibel, wohlgemerkt Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, genau wie Müller und Wissmann auch, die halt aber immer wieder ihre Eiszeiten bekommen und wie sie, ja, diesen Ausfall einfach in diesem Spiel, zumindest in diesem einen Spiel, kompensieren konnten. Ein ganz großes Plus. Also das ist, es ist schon Hut ab und aber auch gesagt, die Berliner setzen aber auch in ihrer Konsequenz auf ihren Nachwuchs und entwickeln ihre Spieler da halt aber auch selbst, gerade in der Verteidigung. Liebe Grüße an die U23, an den Spieler, der die U23-Position in der kommenden Saison bei der Adler Mannheim ausfüllen wird. Also, Dennis Eggens hat schon mehrfach gesagt, dass er lieber mit 6 Verteidiger spielen will.
Dann können sie auch Paul Meyer hinsetzen.
Fabrizio Pilo hat es zu spüren bekommen, hat sich am Anfang auch sehr schwer mitgetan, stand oft auch bei Gegentoren auf dem Eis und entsprechend wenig Eis hat er dann die Saison über bekommen. Fraglich, ob er mehr bekommen hätte, wenn er anders performt hätte, aber schwierig.
Ja, spannend. Manchmal schaust du doch in meinen Kopf, Freunde, weil wir gegenseitig über diesen Punkt Berliner Spieler. Wenn du dir Berlin anschaust, wie viele Spieler da aus der Organisation der Eisbären nach oben gekommen sind und wie viele da jetzt schon so lange auch wieder in dieser Organisation spielen oder wieder zurückkommen, das ist ja auch so ein Punkt. Wir reden über eine Kultur schaffen, redet da das Elkins die ganze Zeit. Wie viele Spieler in den letzten Jahren sind denn nach Mannheim zurückgekehrt? Leubel, okay, Hernikaden. Und dann jetzt aber schon, und bei Leubel hattest du trotzdem das Gefühl, jetzt ist Straubing hat ihn heute vorgestellt.
Ja. Du meinst, nachdem sie schon Profi
waren? Nachdem sie schon mal Profi waren, auch in Mannheim. Wissmann war immer klar, da wird wieder zurückgehen zu den Eisbären.
Ja.
Für den gibt es eigentlich keine andere Option. Michaelis war auch, okay, kannst du auch sagen. Aber so diese Lust darauf, also könntest du dir vorstellen, dass ein Eisenspiel nochmal in Mannheim spielt? Ich nicht. um jetzt mal so einzunehmen.
Ja, wobei Eisspiel jetzt auch nicht aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Ne?
Es geht nicht nur um Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, ja, ja, aber so insgesamt von der Struktur her eine Organisation zu schaffen, wo sich Spieler auch wohlfühlen und gerne wieder zurückkommen. Du kriegst immer erzählt, ja, sie tun hier alles für uns und keine Ahnung was. Aber du hast nie das Gefühl, dass, wie formuliere ich es so richtig, es gibt wenige Spieler, die mir das Gefühl vermitteln, dass sie hier richtig, richtig glücklich sind. Du hast immer wieder Gerüchte über Spieler, dass sie lieber gerade woanders mehr, dass sie gerne woanders hingehen würden zur nächsten Saison, weil da ein Kumpelspiel, was auch immer, man kennt sich aus Jugendtagen, schieß mich tot. Du hast nie so diese Nummer, dass ein Spieler sagt, hey, ich will jetzt aus sportlichen, atmosphärischen Gründen, ist Mannheim der Ort, wo ich hin will. In Berlin habe ich den Eindruck schon, dass da atmosphärisch momentan auch für viele der Ort ist, wo ich hin will. Also sag mal so, wenn ich ein Angebot hätte von Mannheim oder Berlin momentan oder vielleicht auch München und es würde das gleiche Gehalt drinstehen, wüsste ich, glaube ich, wo ich hingehe.
Erfolg macht sexy natürlich auch. Ne? Ja. Ich bin da zu weit von Berlin entfernt, um mir da ein Bild zu machen. Natürlich, ich habe jetzt auch den einen oder anderen Spieler gegeben. Ich habe jetzt bei der Abschiedsveranstaltung in der SAP Arena am grünen Donnerstag mit Felix Brückmann gesprochen, ja, der ausdrücklich auch nochmal betont hat, wie schwer es ihm fällt, dass die Zeit in Mannheim vorbei ist. Er ja auch ein Spieler, der sich über die Jungadler dann Heilbronn zu den Profis hochgearbeitet hat. Damals noch Freddy Brathwaite, dann, ja, Dennis Endras vor ihm als Starter, dann über Wolfsburg wieder zurück. Ja, und für ihn geht die Zeit in Mannheim leider zu Ende, wie er auch immer wieder betont hat. Und wird ja nochmal in der DL aufschlagen, wenn alles so läuft, wie die Papiere auch unterschrieben wurden.
Also nach Köln, was kann man ja, ist ja jetzt kein Geheimnis.
Nee, aber Hudacek spielt ja jetzt auch gerade außergewöhnlich. Und,
ach so, es könnte sein, dass, okay.
Nee, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass der Plan war, Hudacek zu behalten, als Felix unterschrieben hat in Köln. Und
es könnte wohl sein, dass Antschitschka auf den Markt kommt, ist zumindest die Spekulation, die man so hört.
Es war wohl auch ein bisschen vom Spieler getrieben. Augsburg war da auch mal im Gespräch, was ich hinterher als mehr oder minder als nicht ganz der Wahrheit entsprochen hat. Deswegen hieß es ein bisschen, wäre auf dem Markt. Stand jetzt ist das aber wohl nicht. Man musste aber auch mal die Finalserie abwarten und im Sommer und dann mal gucken, was so in den nächsten paar Wochen passiert. Wenn Antitschka auf dem Markt wäre, da sind wir ja schon fast bei den Adlern Personalplanungen, ist das natürlich ein Spieler, um den du dich dann natürlich bemühen musst, um ihn nach Mannheim zu holen, weil das ist ein potenzieller Starter-Goalie einfach in der DL.
Ja klar. Und dann hättest du auch diesen deutschen Torhüter sozusagen, wobei ich glaube schon, wir kommen ja noch zur Kaderplanung, wobei ich bleibe jetzt mal bei der Organisation, aber wir haben nämlich noch die Frage bekommen, was die Organisation für Erfolg braucht, haben wir glaube ich versucht darzustellen. Ich weiß auch nicht, ob wir die beantworten können, aber es gab die Frage, wie das zu verstehen ist, dass einerseits die Preise hochgehen für Ticketing und in der Arena, mit Blick auf nächstes Jahr und gleichzeitig der Kader so aufgebläht wird, dass 6 Spieler sitzen. Nicht in unserer...
ist ein bisschen zweigeteilt tatsächlich. Also jetzt mal den Kader zu besprechen. Du sagst natürlich, du bist ein Club im Wandel, was hauptsächlich bedeutet, dass Dallas Eakins versucht hat, tatsächlich die Negativität aus dem Kader oder aus der Kabine, aus dem Umfeld zu bekommen, weil es ja immer hieß, Niederlage, alles ist so schlecht, bla bla. Aber auch, dass sich die Leute in der Organisation näher kennenlernen, mit Respekt gegenübertreten. Das ist so der eine Punkt zumindest, der offiziell kommuniziert wurde. Der andere auch ein bisschen, dass jetzt halt das Theater nicht vorwegbrechen und sagen, paraphrasieren, wir sind die Geilsten und wir wollen unbedingt die Meisterschaft holen, weil der Titel geht nur über uns, dass man da ein bisschen zurückhaltender ist. Und jetzt gerade letzter Punkt, es gibt zwei Punkte, die sich beißen, aber jetzt gerade letzter Punkt beißt sich natürlich ein bisschen mit dem vollen Kader, weil dann ist die Frage, wen hast du nachverpflichtet? Du hast eigentlich einen gesunden Kader, hast Spieler geholt, die eigentlich keine Verstärkung waren. Tim Lobel hat ein junger 2002er Jahrgang Verteidiger, hat keinen einzigen Einsatz gehabt. Ich weiß noch, das erste Gespräch, das ich mit ihm geführt habe, nach dem nach dem Training, ich weiß nicht, was Dennis Aikens mit ihm gesprochen hat, er war auf jeden Fall Feuer und Flamme und hat auf jeden Fall gesagt, ja, möchte sich auf jeden Fall einen Platz erkämpfen, er wird alles geben und so. Ja, mehr als das, als die Nebenhalle des Eis. Oder natürlich trainieren sie auch mal in der SAP-Arena auf dem Eis, aber jetzt hauptsächlich in der Nebenhalle hat er nicht gesehen. Das ist der eine Punkt, also das beißt sich, dieser volle Kader und dieses im Wandel zu den Ticketpreisen, kann ich schon, wenn man Eintritt bezahlt, natürlich verstehen, dass man sich da schon auffragt, was soll denn das, da wird unnötig Geld ausgegeben und von mir wollen sie dieses Geld haben am Ende des Tages. Zur Wahrheit gehört auch, Mannheim hat aber auch mit die niedrigsten Eintrittspreise im Liga-Vergleich und da kommst du auch in die SAP-Arena, also kriegst du auch einen gewissen Komfort. Natürlich ist sie auch ein bisschen in die Jahre gekommen mittlerweile, aber es ist trotzdem noch die SAP-Arena.
Ne? Man kann sagen, in die Jahre gekommen, ich suche immer noch was, wie soll ich sagen, ich finde sie immer noch schon noch ganz gut, wenn ich mir so die Standards anschaue.
Ja, ein Schmuckstück, keine Frage.
Ja, wobei wir wollen ja alle zurück in Friedrichspark. Das ist wirklich traumhaft. Traumhaft, was wir hier raushauen. Aber dann lass uns doch mal zum Kader kommen, weil zum Thema Nachverpflichtung haben wir, glaube ich, 3 Fragen bekommen. Dann lass uns doch mal da reingucken. Ich mache mal die Fragen und fange dann einfach mal an.
Ja.
Nachverpflichtung, wie bewerten wir die? Waren die notwendig? Teilweise saßen 6 Spieler. Ist es unser Kühlschrank, wenn ihr den hört? Nein, der hört ihn nicht, glaube ich, hinten dran. Er gibt ab und zu Töne von sich, aber alles gut. Und ist es eigentlich nicht Sinn, den Kader zu verbessern bei Nachverpflichtungen, statt den Kader aufzufüllen? Ich fange mal damit an, dass ich Zach Leslie habe ich verstanden. Vom Sportlichen. Sie haben schon aber auch Austin Ortega sportlich verstanden. Beim Rest habe ich so meine Themen. Torhüter, weiß ich nicht, ob das jetzt einer war, den du gebraucht hast, aber du hast zumindest ja sozusagen einen Spieler gehabt, der dann auch seine Spiele bekommen. Bei Leslie fand ich die Spiele, die er gemacht hat, ihn absolut okay. Also es war jetzt keiner, der irgendwie die Sterne vom Himmel gespielt hat, aber es war jetzt auch keiner, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, da kann dir hier nicht helfen. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass er irgendwie kaum Eis gesehen hat. Das ist ja wohl auch so, dass er bleibt wohl in der DL. Straubing soll sehr interessiert sein. Da habe ich eher sozusagen die Einsatzpolitik nicht verstanden. Was ich menschlich von der Verpflichtung von Ortega hielt, habe ich schon gesagt. Sportlich fand ich ihn nachvollziehbar. Aber der war ja dann Playoffs erstmal draußen.
Ja, und auch bei Zach Leslie, ne? Du hast gesagt, ich gehe da voll mit. Das, was er gezeigt hat, das war vielversprechend. Das waren sehr gute Ansätze. So ein Allround-Game bisschen. Gut Schlittschuh gelaufen, hat einen guten Aufbaupass gespielt, hat die Übersicht
gehabt. Konnte auch vorne was machen.
Absolut. Hat ja auch eben seine Assists gesammelt im Powerplay dann. Seine Schussauswahl war jetzt nicht immer die beste, aber du hast gesagt, nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Ich frage mich auch, wie hätte er das denn machen sollen? Er hat maximal 3 Spiele mal am Stück gehabt. Meistens waren es 1-2.
12 Spiele insgesamt, ne?
Seit der Nachverpflichtung im November wohlgemerkt.
Ja.
12 Hauptrundenspiele oder ja, 12. Und das allerletzte
Spengler Cup durfte er nicht mit, ne?
Genau, weil sich dann Tobi Vorder verletzt hat, durfte im Spengler Cup nicht mit. Von daher, ich meine, ich spreche auch von einem Spieler, der sich in Ottawa dann in seiner Heimatstadt fit gehalten hat, nach seiner Saison, weil er einen direkten Vertrag unterschrieben hatte, kam ja dann nach Mannheim, musste erst noch ein bisschen den Trainingsrückstand aufholen und kommt dann und spielt halt maximal mal 3 Spieler am Stück. Sorry, und da kannst du natürlich keinen Spielrhythmus aufbauen. Ich bin da halt bei dir, dass ich die Verpflichtung verstanden habe von Zach Leslie, dass ich auch Austin Ortega verstanden habe sportlich, weil du da auch dieses Knipser-Problem hattest, was sich jetzt letztlich nicht gelöst hat, aber es wurde auch von Dennis Aikens immer so kommuniziert, ja, für die Tiefe, gerade bei Zach Leslie. Aber ich habe mich dann gefragt, schön und gut, aber nutzt doch diese Tiefe. Also auch ein großer Punkt, das habe ich auch schon öfters erwähnt, ist der Konkurrenzkampf, tatsächlich in Mannheim nicht stattgefunden hat. Du hast die ganze Saison über einen gesunden Kader. Klar wurde rotiert, aber es wurde mit 3-4 Spielern immer wieder rotiert. Und wie gesagt, mit Zach Leslie war sehr oft nicht dabei. Die Verteidigung stand.
Die U23-Spieler standen.
Die U23-Spieler wussten, wenn sie gesund sind, spielen sie an diesem Tag. das dann irgendwie auch, ja, da kommen wir später noch dazu zum Interview, aber das ja. ist auch von Trainer, der ist durchaus erlaubt, mehr U23 Spieler unter Vertrag zu nehmen und da einen Konkurrenzkampf zu schaffen. Schleierhaft, warum das nicht der Fall war.
Ja. Bei Ortega war es wohl so, war zu hören, dass er wohl vor allem nach Mannheim ging, weil es finanziell attraktiv war. Jenseits, also sozusagen die Einmalzahlung schien wohl sehr verlockend zu sein. Und du weißt ja, was du dir damit holst, aber es ist halt auch so, wenn du dann so einen Spieler rausnimmst. Ja, wir kommen ja dann nachher noch zum Trainer, aber auch ein Spieler wie Daniel Fischbuch, der ein gutes zweites Jahr hatte, der ja. deutlich besser war als im ersten Jahr. Den dann in den Playoffs rauszunehmen, dann wieder ein Spiel zu geben und dann
wieder raus. Ja.
Und dann wieder raus. Und das ist ein Spieler, wenn du dich umhörst, wo du weißt, der ist hochsensibel, der braucht, wie soll ich sagen, er braucht das vollkommene Vertrauen des Umfeldes, um seine beste Leistung bringen zu können. Wenn du ihm 12, 13 Minuten Eiszeit gibst in der dritten, vierten Reihe, ist das einer, der geht da. Ja. Der muss dieser Star sein, der in Düsseldorf war, der in Nürnberg war. Dann kann der seine Leistung bringen. Und wenn du ihn rausnimmst und dann zu glauben, du nimmst ihn für ein Spiel wieder rein, das wird nicht funktionieren. Ja. Und das war vorher klar. Das sind so Dinge, die da nicht zusammenpassen, was für mich halt auch so das Thema ist. Es scheint ja am Budget nicht gelegen zu haben. Also es scheint ja Budget gehabt zu haben. Aber warum gebe ich dann das Budget aus für Masse und nicht für Klasse? Warum hole ich mir dann nicht statt 5, 6 Spiele, weiß jetzt gar nicht, wie viele es genau waren, die 2, 3, sie hatten ja auch die Ausländerlizenzen noch sehr lange zur Verfügung, die mir dieses extra geben, die mein Team einfach besser machen. Spieler, von denen klar ist, wenn ich die hole, die spielen auf jeden Fall.
Ja, oder zumindest halt ja. diesen Konkurrenzkampf ja. anfachen. Ne?
Aber sie treten denen in den Arsch, ja. die da sind.
Ganz, ganz klar, auch das ist ein Punkt. Wir haben es vorhin gehabt, was muss der GM machen, welche Punkte? Klasse statt Masse. Ja. Also das ist natürlich, also wenn jetzt diese Lizenzen, die du vergibst, ich meine, auf dem deutschen Markt, der ist so gut wie abgegrast. Da ist ja auch schon seit lange bekannt, dass wenn die Art, dass sich da gesichert haben, wer da, wo sie zugeschlagen haben. Aber bei den Ausländerlizenzen, da hast du ja jetzt bis Gilmore, Bennett und auch Esposito alle gehen lassen. Aber jetzt die kommen, die müssen natürlich sitzen. Das ist ja ohne Wenn und Aber.
Ja, aber es ist, da muss man dann auch wieder sagen, es ist normalerweise nun mal so, du planst zuerst mit den deutschen Spielern. Du brauchst diesen deutschen Kern und kannst dann deine Lizenzen drumherum bauen und vergeben. Die sind sozusagen die Spieler, die den Unterschied machen können. Ich finde, dass dann in der Saison einige Luft nach oben gezeigt haben. Nennen wir es mal so, dass übrigens noch Christian Reichler hat ja einen deutschen Pass, genau. Der gehört ja auch dazu. Gerade überlegt, weil Blick auf den Kader und dann gefragt. Wäre sowieso die Frage, gibt es für dich Spieler im Kader, wo du sagst, die Saison war so, nächstes Jahr bitte genau nochmal so eine Saison? Oder gibt es einen Spieler, gibt es sozusagen Spieler, wo du sagst, da war ein Limit von der Leistung her oder wo du sozusagen das Gefühl hast, da ist noch bei allen Luft gewesen?
Ist jetzt bei den, die neu dazugekommen sind, natürlich ein bisschen schwer zu beurteilen, weil klar, weiß man auch, andere Mannschaft, anderes Umfeld. Jetzt, wenn ich einen Luke Esposito nehme, muss ich sagen, war das Limit? Kann er noch mehr? Weiß nicht, aber er hat eine gute Saison gespielt. Er war der Topscorer, er hat viel mehr gebracht, als man sich vorher gedacht hat, als man
gelesen hat. Wurde deswegen ja auch verlängert, wie der Pressemeldung zu Ende.
Luke Esposito, als man gedacht hat, bei der Verpflichtung, was er bringt, hat man eher gedacht, wo soll er denn spielen im Line-Up? Er hat sehr weit vorne gespielt, hat auch erst das Powerplay gespielt, hat da geliefert. Sagt aber auch ein bisschen mehr über den Rest des Kaders aus als über Esposito. Selbst ohne ihn schmälern zu wollen, aber um halt ganz vorne anzugreifen, um die Berliner anzugreifen, das muss ja das kurz- bis langfristige Ziel der Adler Mannheim sein. Kann Luke Esposito nicht ein Erst- oder Zweitreihen-Center sein, sondern ist so mit seiner Work-Ethic und alles, was er mitbringt, auch seine technischen Fähigkeiten, läuferischen, die er hat, ist ja ein guter, glaube ich, Drittreihen-Center bei einem absoluten Top-Team in der DL. Und das hast du ja jetzt auch in den Playoffs ein bisschen gemerkt, wo er schon an für sich gut gespielt hat, aber scoring-mäßig überhaupt kein Faktor war.
Ja, ich glaube, das ist auch, wir hatten es, glaube ich, schon das letzte Mal so gesagt, dass das so die Aussage ist, nicht über Luke Esposito, sondern die Aussage über die anderen im Team. Wenn Esposito dann Topscorer ist, als Team mit dem Anspruch der Adler Mannheim, auch wenn sie sagen, wir wollen dieses Jahr und alle zufrieden und sonst was, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Scoring-Problem. Damit hast du eigentlich auch direkt das Problem umrissen, was aus meiner Sicht das Größte der Adler ist und auch das Größte an diesem Kader war und auch das Größte am Kader im letzten Jahr war. Ich habe mal die Tage überlegt, im Gespräch mit Christian Rotter, wann hatten die Adler denn das letzte Mal einen Torjäger? Und dann sind wir bei Jack Kolarik gelandet. Und dann ist mir eingefallen, zwischendrin gab es noch Nigel Dawes.
Ich wollte sagen, der wäre jetzt mir.
Und da musste ich dann wieder dran denken, als Dawes dann verletzt ausfiel, wie brutal weh das den Adlern getan hat. Weil du so ein Spieler, ein, wo du weißt, der trifft einfach die Hütte, wenn sie da steht, der in der Saison so 30, einfach mal 30 plus Tore macht. So einen Typen hast du in Mannheim nur, also die letzten Jahre, gar nicht mehr gesehen.
Ja, Matthias Blachter hat natürlich sehr gut getroffen, gerade Tore-mäßig in der vergangenen Saison. Wurde da von Lincoln Way aber auch sehr gut gefüttert.
Das man nebenbei, wie gut er war, sieht man jetzt, ne?
Sieht man jetzt, ja. Also du hast ein bisschen Platz geschaffen jetzt mit den Abgängen von Leubel, McInnes auf der Center-Position. Ich glaube, das ist auch bitter nötig für die Adler. Ich habe es vorhin gerade angesprochen, Esposito nicht so weit vorne, eher so dritte Reihe, was ja überhaupt nicht schlimm ist, sondern einfach seinen Fähigkeiten eher angepasst ist und dass er da halt einen spielstarken, aber auch gleichzeitig torgefährlichen Center holst. Ich glaube, es ist so, da steht und fällt ein bisschen die Offensive der Adler in der kommenden Saison. Um deine Antwort aber nochmal kurz weiterzumachen, wer muss mehr draufpacken, wer hat vielleicht mehr gezeigt? Gerne alle mehr draufpacken natürlich, weil wir haben es ja angesprochen, die Lücke zu den Eisbären ist groß. Wenn du Erfolg haben willst, muss da von jedem mehr kommen in der kommenden Saison. Markus Hennekane hat natürlich mehr gezeigt, als man sich erwartet hätte vielleicht auch, mehr oder minder. Also gerade punktemäßig, vom Arbeitsding, was er gezeigt hat, war alles das, was man auch schon von ihm gesehen hat in seinen ersten zwei Jahren in Mannheim. In den Playoffs kein großer Faktor tatsächlich, auch ein bisschen abgetaucht. Und ich glaube auch, man hat ja in der Pressemitteilung geschrieben, man ist noch in Gespräch mit ihm. Vom Typ her würde es mich freuen, aber ich glaube, so die Ausländerlizenzen, die du gerade noch im Sturm frei hast, kommen wir noch auf die Personalien zu sprechen. Aber weiß nicht, ob da noch der große Platz für ihn ist tatsächlich.
Sehe ich genauso. Vor allem, das ist ein Spieler, den hast du schon mal da gehabt. Dann hast du ihn zurückgeholt, was damals vollkommen richtig war. Und du hast jetzt auch gesehen von ihm, was du bekommst. Also ich finde so dieses, hey, lass uns mal reden und mal gucken. Also es klang für mich ein bisschen so, es gab mal einen Bundestrainer, der meinte, er muss von Martin Max im Fußball sich noch die Laufwege anschauen. Der sagt, ich spiele seit 10 Jahren Bundesliga. Was wollt ihr denn von mir? Ich glaube auch nicht dran. Ich glaube auch nicht, ich glaube so Typen Arbeiter, bei allen Qualitäten, die Handy Kane hat, also als Typ, als Spieler, habe ihn ja auch zu meinem Hauptrunden-MVP gewählt bei den Adlern. Feldspieler wohlgemerkt, glaube ich nicht, dass du so einen Typen noch brauchst. Also das ist ja auch so ein Thema. Wir kommen gleich auf die Abgänge, aber ich glaube, du hast zu viele gleiche Spieler in der Struktur, in diesem Kader. Du hast zu viele, die, klar, du hast ein gutes Stickhandling, die können alle Schlittschuh laufen, aber da sind so viele dabei, dieses gute körperliche Spiel, was du so in der NHL, ich sag mal so in der zweiten, also ab der dritten, vierten Reihe eher siehst. Und was hier fehlt, sind so diese Spieler, die ein Extra haben. Jetzt kommen wir alle mit Tyronning natürlich, weil jetzt, keine Ahnung was, 26 Spiele in Folge mittlerweile. Es steht übrigens 1-0 für Berlin, war vorhin das Ergebnis, als ich mal geschaut hatte. Mittlerweile 2-0. Mal gucken, ob Ronning auch in Spiel 27. Nöbels, Byron, Mick 2-0. Kirk, wie bisher Ronning ohne Punkt. Die entscheidende Frage, reißt die Serie heute? Ja, aber das ist natürlich schon schon der Punkt, dass du diese Spieler brauchst, die dir das extra geben. Das ist ja auch der Punkt, was wir gesagt haben, was die Nachverpflichtungen anging. Im Sinne dessen, dass es da einfach gefehlt hat, in Qualität zu investieren oder sozusagen dieses Extra zu holen. Ich glaube, Ziel ist es jetzt, oder so habe ich auch das verstanden, was Aikens gesagt hat, dieses Extra dir jetzt reinzuholen in den Kader, und zwar dauerhaft reinzuholen, nicht am Ende der Saison, weil du einfach zu viel vom Gleichen hattest. Aber lass uns dann doch mal auf die Abgänge schauen.
Mhm.
Weil meine Frage ist tatsächlich, wer davon schmerzt eigentlich so richtig? Wer davon tut so richtig weh? Klar, Tiefensee brauchen wir nicht drüber reden. Ryan McInnes, deutscher Pass, aber
am Ende des Tages dann, ja.
Swartz einfach durch, körperlich, wirklich.
Sein Leadership wird fehlen. Man wird muss schauen, wissen, wer das auffängt, wer neu kommt. Aber Leadership von Swartz ist nicht zu unterschätzen. Aber körperlich hast du es natürlich schon gesehen. Das haben wir ja auch schon öfters besprochen während der Saison. Kein Faktor bei 5 gegen 5, eher ein Powerplay, sondern ein bisschen seine Qualitäten, die er unbestritten hat. Noch konnte er da noch ausspielen, aber 5 gegen 5 leider kein Faktor mehr gewesen.
Stefan Leudl in Straubing. Ich glaube, er kann wieder lachen jetzt. Heimatstadt. Alles Gute da. Ja, was soll man groß sagen? Toller Spieler, aber hat auch nie so das ganz gezeigt, was man sich von ihm versprochen hat, muss man einfach so sagen. Daniel Fischbuch haben wir schon drüber gesprochen. Ich fand ein gutes zweites Jahr. Ja. Das ist tatsächlich... Wir hatten es mal davon, du holst in Mannheim ja die Topstars der anderen Teams, wenn du der DEL einkaufst. Und das sind es gewohnt, Powerplay so lange auf dem Eis zu stehen, wie sie wollen, in Anführungszeichen, jedes Spiel 18 bis 20 Minuten und drüber hinaus. Und dann kommst du nach Mannheim und spielst auf einmal 15 Minuten, 14,5, 16 oder so und Powerplay zweites, je nachdem vielleicht. Und ich glaube, dass der Spieler Daniel Fischbuch für diese Art nicht gemacht ist. Ich glaube, angeblich geht es nach Köln. Es hieß irgendwann auch mal Düsseldorf. Wenn den Klassenerhalt. Aber ja, wirklich tolles, gutes zweites Jahr gehabt. Also für mich der Spieler vielleicht mit der größten Entwicklung in den letzten 2 Jahren im Sprung zur Vorsaison. Jyrki Jokipacka geht zurück nach Finnland. Auch einer, widerspricht mir gern, wo ich finde, er blieb hinter dem zurück, was man sich versprochen hatte vorher. Also hat nie so dieses. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, Top-5-Verteidiger DEL, würde ich nie für Jokipacka kommen.
Nee, auf jeden Fall. Auch Spieler, also man sagt ja immer, in den Playoffs brauchst du Spieler, die nochmal was obendrauf packen können in den Playoffs. Ja. In den Playoffs brauchst du Spieler, die in den Playoffs was obendrauf packen können. Ich habe es gerade selbst gemerkt.
Das ist super.
Aber wenn man sich die Adler anguckt, wer hat das denn geschafft? Ne? Arno Tiefensee, klar. Nochmal was obendrauf gepackt in den Playoffs. Absolut überzeugt. Spieler der Serie im Viertelfinale, auch im Halbfinale, sehr stark gehalten. Von den Punkten her auch ein Matthias Blachter dann auch zu nennen, der die Seuche am Schläger hatte während der Hauptrunde, gerade gegen Ende, da war dann Topscorer war. Auch Marc Michaelis hat sehr gut gescored, zumindest rein von den Punkten mäßig und hat ja auch selbst gesagt, direkt nach dem letzten Spiel wird er am liebsten rausgehen und direkt wieder spielen, um es besser zu machen. Und er ist jetzt auch überzeugt. Es war ein Learning für ihn auch, natürlich das erste Mal von einem Profiteam Kapitän zu sein. Dass er besser wird. Dass er mehr das zeigen kann, was er eigentlich kann. Und obwohl es ja auch schon gut war, aber er kann auch noch mehr, keine Frage. Aber zu Jokipacka zurück, ja. Großer Spieler, der eine gute Ruhe, eine gute ist falsch, eine unglaubliche Ruhe fast schon am Puck hat, der sich nicht so aus dem Konzept da bringen lässt, was das angeht, aber es körperlich überhaupt nicht spielen möchte, muss man sagen, trotz seiner Größe, also selten mal wirklich hart zugreift, das kannst du dir im Kalender eigentlich rot anstreichen, wenn das mal passiert, und halt auch dann bei allen Qualitäten, die er hat, nicht diese Konstanz am Ende des Tages an den Tag gelegt hat. So ein bisschen, er geht jetzt ja zurück in die Heimat, Geburtsstadt Tampere, allerdings nicht wo er aus der Jugend stammt auch, sondern so Tampere.
Also zum Topverein.
Und
was mich dann schon wieder irgendwie wundert, weil ich mich dann frage,
er hat sich jetzt auch nicht, also ohne ihm jetzt Nachtins oder sonst irgendwas, gar nicht, überhaupt nicht. Aber er hat sich jetzt auch nicht wehgemacht in den 2 Jahren, die er in Deutschland war, bevor er zurück in die Heimat ging. Also irgendwie so.
Nee, du hattest, aber ich weiß nicht, ob das einfach auch sein Charakter ist. Aber ja, was hast du das Gefühl, dass der so die Extrameile war jetzt nicht seins, sagen wir es mal so hart. Das ist jetzt, aber ja, sozusagen, ich glaube, das ist so ein Spieler vom Potenzial her, da lag noch mehr, als er gezeigt hat. Sagen
ja, ein toller Eishockey-Spieler, ja. Aber jetzt auch, wir waren Masse statt Klasse am Ende nicht der, wo du sagst, boah, ja. Musst du unbedingt halten, um Erfolg zu haben in der Zukunft.
Fabrizio Pilou geht nach, also fällt aus der U23-Regelung, geht nach Augsburg.
Die sich jetzt den einen oder anderen U23-Spieler auch gesichert haben.
Schauen wir mal, DL-Entwicklung hatte, muss man einfach sagen, aber hat natürlich, du hast die Situation vorhin beschrieben, müssen wir jetzt auch nicht mehr so viel drüber sagen. Aber einfach jemand, ja, hoffst, dass es gut wird. Mannheimer?
Ja.
Punkt.
Ja.
Tim Lauer würde ich jetzt gar nicht zu sagen wollen. Felix Brückmann müssen wir, glaube ich, nochmal irgendwann mal gesondert. Mal gucken, ob wir ihn mal irgendwie einladen oder so.
Ja, aber sehr gerne. Tut natürlich im Tandem mit Arno Tiefensee weh, dass du jetzt beide deutsche Torhüter in einem Mal verlierst. Als Typ. Rein sportlich, genau, als Typ, gar keine Frage. Er ist so bisschen auf der Mentor gewesen, nicht nur von Arno, sondern so ein bisschen von allen. Ne? Marc Michaelis hat es auch angesprochen nach dem letzten Halbfinalspiel, also nach Spiel 4, dass er auch zu Felix gehen konnte, wenn er mal Fragen hatte, wenn es um Mannschaftsführung oder etc. in seinem Amt als Kapitän ging. Hat natürlich schon viel gesehen in seiner Karriere und war als Typ auch in der Mannschaft absolut gefragt.
Zwei Sachen noch zu Felix Brückmann. Das eine ist DL Winter Game. Ansprache ans Team vorher im Kreis. Felix Brückmann Hinti, obwohl Arnos Spiel hatte. Und großes Lob an die Fans, die Felix da ja nochmal gefeiert haben nach dem Endespiel 4 direkt geholt haben. Und dann
hab ich mit ihm auch nochmal drüber gesprochen tatsächlich. Hat er ja auch gesagt, hat ihm Tränen tatsächlich ein bisschen in die Augen schießen lassen oder emotional oder nicht damit gerechnet. Er hat gesagt, er hat ein bisschen gemischte Gefühle, als die Fans ihn gerufen haben, weil er hat gesagt, ich habe ja eigentlich in den Playoffs gar nicht gespielt, aber dass die ist ja durchgesickert, dass er den Verein verlassen wird und dass die Fans da an ihn gedacht haben und ihn nochmal in die Kurve geholt haben. Er hat auch gesagt, dass mir diese Ehre zuteil wurde, nochmal extra verabschiedet zu werden in der Kurve. Das hat ihm sehr, sehr viel bedeutet und ich habe es schon angesprochen, Felix ist ein Spieler, dem fällt es sehr schwer, Mannheim zu verlassen und vielleicht sieht man ihn wieder als aktiver Profi eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist, dass er den Weg des Trainers vielleicht einschlägt, der zumindest mal den C-Trainerschein angepeilt.
Früher hieß das Übungsleiter, heute heißt es C-Trainerschein.
Jetzt heißt es C-Trainerschein. Wollte er den Torwarttrainer draufpacken, ähnlich wie sein guter Freund, auch Dennis Entras, muss man sagen. Kam auch die Schwangerschaft seiner Frau dazwischen, aber das ist was er auf jeden Fall mal im Blick hat. Für
ja, bei ihm ist es auch so, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dann sogar eher im Nachwuchsbereich, so von der Art her. Aber ihm wünsche ich einfach, dass er mal nochmal 1-2 Jahre hat, wo er bis zum Platz wird, der Körper einfach ihm nochmal als Goalie das gibt.
Das ist halt, weil das entscheidend. Ich meine, wir haben jetzt Saisonabschluss, da ist vielleicht der Blick zurück auch kurz genehmigt. Er hat 2022 war er der Starting Goalie der Adler Mannheim in den Playoffs vor Dennis Entras, wohlgemerkt. Und ist dann, als Arno Tiefensee dazu kam, eigentlich auch als die Nummer 1 gehandelt worden, hat sich dann kurz vor den Playoffs verletzt, ist dann in dieser Viertelfinalserie gegen Köln doch nochmal ins Tor, was dann doch zu früh war, weil die Verletzung nochmal aufgebrochen ist. Also hat sich jetzt auch am Ende dieser Hauptrunde nochmal verletzt. Er hatte schon immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, mal ganz unabhängig davon, von seinen Hüftoperationen, die ihn ja eine ganze Saison rausgenommen haben und er ja auch gesagt hat, dass das seine eigentlich größte sportliche Leistung war, dann nochmal auf DEL-Niveau zu kommen.
Ja, absolut. Du hörst, das hört man auch immer wieder von Spielern. Du arbeitest als Spieler nicht so hart wie in der Reha. Ja. Also die härteste Arbeit, die ein Spieler leistet er während seiner Verletzungszeit.
Und Felix hat auch im Sommer extrem hart gearbeitet.
Ja, er wurde am Anfang total gelobt.
Und dafür, hat ja Aikens ja auch honoriert und ihn ja auch viele Spiele am Anfang gegeben. Im Verhältnis, sie haben sich ja oft abgewechselt, aber im Verhältnis hatte Felix im ersten Saisonviertel mehr Spieler als Arno.
Das hat sich dann im Nachhinein sozusagen über die Saison hinweg verändert, diese Leistung. Ja. Ansonsten von den Abgängen Nick Žižek. habt ihr gemeldet, Mannheimer Morgen, Adler, Wege trennen sich. Schwierig, also ein Spieler, großes Versprechen, relativ jung, haben wir ja drüber gesprochen. Erstes, wenn du mich nach dem Nick Cheat, wenn ich mich im November danach gefragt hätte, hätte ich gesagt, bitte verlängert den unbedingt. Würdest du mich jetzt fragen, würde ich sagen, auf keinen Fall. Also viele unnötige Strafen, viel careless, ne? Ja, viel. Also unsauber mit der Scheibe, oft viele Scheibenverluste auch. Spieler, der dich zum Ende der Saison, finde ich, mehr gekostet hat, also mit unnötigen Aktionen. Als Gesprächspartner super angenehm, auch einer, der echt was zu sagen hat.
Immer, ja.
Immer, also der dir auch echt was gibt. Aber so als Spieler auf dem Eis und ein Spieler, wo du dich dann schon gefragt hast, über den Lauf der Saison, zwar ein Spieler, den Aikins kannte. Und den er verpflichtet hat und wo dann schon so ein bisschen für mich auch die Frage war, okay, ein bisschen mehr dürfte es dann irgendwann schon sein.
Aber das heißt auch, du hast ja angesprochen, junger Spieler, ja, erstes Europajahr, dieses Learning.
Andere Eisfläche, ja.
Dieses Learning, ich bin bei dir, erstes Halbjahr super, zweites Halbjahr Überschrift durchwachsen. Dieses Learning traust ihm nicht zu, dass er im zweiten Europajahr quasi dann doch diese Leistungssteiger hat oder diese Konstanz bringt oder diese Leistung, die er im ersten Halbjahr gezeigt hat. Ganz kurzer Einschub, ich habe aus München gehört zum Beispiel, was, Žižek wird frei, eventuell, es soll ja in Nordamerika, weil die NHL-Organisation im Gespräch sein. Ich habe mit ihm nochmal mich kurz unterhalten können, auch bei der Abschiedsveranstaltung. Er hat gesagt, er hat Stand jetzt noch keine Ahnung, wo es ihn hinverschlägt, wie es weitergeht, das werden die nächsten Wochen zeigen. Aber zurück zu München, weil die haben gesagt, ja, der hat doch hart gespielt, also er ist uns schon unter die Haut gegangen. Hat natürlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht, keine Frage. Aber das war ein Verteidiger, den die Münchner selbst gesagt haben, der hat uns gefehlt auf der Seite. Mhm. So ein harter, der einfach
der auch mal wehtut, ja.
Genau, so.
Das Thema ist halt beim Blick auf die Verteidiger, bei den Adlern, wir kommen jetzt mal dazu, Blick auf den Kader und dann schon nochmal kurz auf die Neuzugänge. Und ja, wir reden noch über Dallas Eakins für alle Frauen, die sich jetzt fragen. Das ist übrigens lustig, beim Blick auf den Kader in der Eishockey News die Woche, Leon Willer scheint als einziger Torwart bisher noch drin. Ja, Franz Krepp ist jetzt bekannt gegeben, aber sieht schön aus.
Ja, ne?
Aber Nick Mattin kommt zurück, nachdem was man weiß.
Was man alles vernimmt, ja.
Dann hast du 5 Verteidiger fix.
Ja.
Mit Gamanke, Faller, Gilmore hat noch Vertrag, Kelble. Und dann hast du mit Mattin 5 Verteidiger fix. Und ich glaube, mit Mattin gibt es keine Diskussion, dass er dich besser macht, wenn er der Mattin aus Straubing sein wird und nicht der aus Toronto. Das wird ja die Frage sein.
Wobei man sagen muss, Mattin sieht man vielleicht eher als Jockey-Packer-Ersatz, weil er ist kein Žižek-Ersatz, ja, weil er nicht diese Härte mitbringt in der Defensive.
Ich finde ihn offensiv deutlich stärker.
Aber natürlich. Er hat halt offensiv, also wenn er, du hast es ja gesagt, wenn er diesen offensiven Output aus Straubing mitbringt, ja, dann.
Dann wird's schön, ja.
Dann wird's schön.
Und dann hast du halt nur noch eine Position in der Verteidigung. Natürlich wirst du, ich glaube nicht, dass du mit 6 Verteidigern in die Saison gehen wirst, sondern eher mit 7. Thema Konkurrenz, wobei Thema Konkurrenzkampf, wir wissen es nicht. Vielleicht auch mit 5 und 6, nein. Aber das heißt, du hast ja noch eine Position frei. Und die würde ich da glaube ich dann schon, dass du Spieler findest, die dir eine andere Qualität geben können als Žižek.
Brauchst du? Also da, wenn du diese Stelle neu besetzt, wonach Stand jetzt absolut aussieht, also Žižek nicht zurückkehren wird, brauchst du dann eine andere Qualität? Ich würde sogar so weit gehen, klar, die 7. Position ist dein U23-Spieler,
ja,
wo Stand jetzt noch nicht feststeht. Also Paul Meyer, der Vertrag läuft aus, da wird aufgesprochen. Er hat zweimal durfte ein bisschen mitspielen über 2-3 Minuten. Hat sonst nur in der Oberliga gespielt. Das ist natürlich nicht das, was du dir als U20-Nationalspieler mehr oder minder erhoffst. Wir haben es auch schon drüber gehabt, meiner Meinung nach, und die DEL2 gut getan. Muss natürlich auch immer schauen, wo ist ein Spot frei, wo kriegt er auch Quality Ice Time. Aber
ich bin kein Fan von dieser U23-Regel.
Davon mal abgesehen, ist jetzt auch nicht in dieser Form, aber da müssen wir, glaube ich, nicht den Saisonabschluss dafür nehmen, um darüber zu sprechen.
Das ist ein Thema.
Aber ich wollte sagen, Nick Žižek ersetzen, Jürgen Jokipak ersetzen, höchstwahrscheinlich durch Nick Mattinen. und dann aber eigentlich noch einen Verteidiger holen, und zwar einen Ausländerverteidiger als Nummer 8 oder Nummer 9, wenn du zwei U23 nimmst, wer das auch immer sein wird. Natürlich ist er nicht der Nummer 9, aber du weißt, was ich meine. Ja. Unter Vertrag haben zumindest. Und da halt bitte, bitte, bitte Konkurrenzkampf bringen. Du wirst wahrscheinlich nicht so gesund jedes Jahr durch eine Saison gehen, wie in der jetzt die Art der schon abgelaufenen Runde. Aber gerne rotieren, gerne der den besten Eindruck macht, spielen lassen und auch mal Pausen geben. Ich denke da an Leon Gawanke auch, der keine richtige Sommervorbereitung hatte, beziehungsweise halt in der Reha war nach seiner Schulter-OP, der dann schon alle Vorbereitungsspiele mitgemacht hat, aber natürlich auch Deutschlandcup gespielt hat, alle 52 Hauptrundenspiele mit 20 Minuten im Schnitt Eiszeit und dann in den Playoffs auch viel Eiszeit gefressen hat, ohne diesen Output dann zu haben, weil er auch meiner Meinung nach ja nicht diese Fitness hatte, die er vielleicht vergangenes Jahr hatte, als er aus Nordamerika zurückkam, allein von der Vorbereitung her, und dann halt auch überspielt wirkte. Also auch gern mal diesen Spielern mal ein, zwei Spiele zwischendurch Pause geben. Gar nicht als Abstrafung, sondern als Rehabilitationsmaßnahme einfach, um dann halt in den kommenden Spielen Potenzial abzurufen oder in den Playoffs eben die berühmte Schippe, die wir schon hatten, halt draufzulegen.
Ja. Das war auch was dieses Jahr gefehlt hat, dass du gemerkt hast, das Spiel einfach überspielt war. Also, dass es irgendwann, ja, jeder Spieler spielt gerne, aber das ist genau der Punkt. Und dass das nicht, wie gesagt, es bleibt dabei. Ich verstehe es an der Stelle nicht, aber ja, Neuzugänge, wir brauchen jetzt noch nicht auf die Spieler eingehen.
Nee, gar nicht.
Aber schon nochmal die Frage, von den Abgängen würde ich jetzt keiner sagen, wo ich sagen würde, auf keinen Fall. Das tut, also Arno natürlich, klar.
Haben sie emotional.
Haben wir sie alle genannt, aber es ist jetzt nicht so, dass es da einen Spieler gibt, wo ich sagen würde, momentan, das schmerzt so richtig hart oder so. Also im Sinne von, den kriegst du nicht ersetzt, die Qualität kriegst du nicht ersetzt.
Frage ist halt, weil du jetzt Arno nur mal kurz reingeworfen hast, was machst du mit der zweiten Torhüterposition? Franz Reh, jetzt auch offiziell.
Muss man ja auch sagen, die Nummer 2 in Bremerhaven.
Ja, die Playoffs natürlich überhaupt keine Chance bekommen. Auch als Kulewski keine gute Figur abgegeben hat oder zumindest zu viele Gegentore geschluckt hat. Da mit Franz Reb mal zwischen die Pfosten zu gehen. Für ihn natürlich auch ein Grund, nach Mannheim zu gehen, wohl wissend, dass bei einem Top-Team du nicht hinkommst und sagst, ich bin die klare Nummer 1. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist, holst du noch einen zweiten Torwart? Guckt Akins auf Torhüter, die vielleicht noch einen deutschen Pass bekommen aus Nordamerika? Oder holst du einen Ausländer als 1B?
Wie zufrieden ist Philipp Grubauer eigentlich in der EHL? Ich glaube, den Vertrag kriegst du nicht bezahlt, den er in Seattle hat. Da müsste schon ein Buyout her.
Ja, auch dann ist die Frage, kommt der nach Deutschland, oder ja, dann nach Mannheim rein, oder wo geht das anderswo?
Rosenheim, ja. Alte Heimat. Sportbund, DL2, nein. Also, ich glaube schon, ich würde schon vermuten, so wie der Kader jetzt gebaut ist, wenn ich mir so anschaue, wie viele deutsche Lizenzen da schon vergeben sind, dass man, oder sozusagen wie viele Plätze noch zur Verfügung stehen und wie wenig Ausländerlizenzen bisher vergeben wurden, dass man da schon auch mit einer Lizenz eventuell reingehen kann. Eben auch, wenn du die Qualität bekommst, also andere Teams zeigen es dir ja. Also Finale gerade. Hildebrand versus Hudacek. Gudlewski ist in Bremerhaven, hat es gezeigt. Also du hast schon die Spieler auf der anderen Seite. Ist Franz Rett natürlich der überragende deutsche Torhüter im letzten Jahr. Dann der Frankfurter jenseits von Gut und Böse. Ich habe den, glaube ich, vor 3 Jahren hier schon nach Mannheim irgendwie mal. Deshalb ist das ein mega, mega Transfer erstmal. Und Nationaltorhüter ja auch momentan. Auch mal gucken, Arno, 2 Jahre, bleibt er die 2 Jahre? Wie sieht das aus? Also den schätze ich schon so ein, dass wir den so schnell nicht sehen, sondern dass er es einfach probieren will. Der ist so vom Typ her, vom Kopf her so, der hat Bock drauf und will das jetzt, Punkt.
Und er entwickelt sich ja. Also es hat er, also wenn er was bewiesen hat in den vergangenen Jahren, dass er entwicklungsfähig ist, dass er schnell lernt tatsächlich.
Ja.
Und er wird sich auch in Amerika entwickeln. Die Frage ist dann, wo ist das Ende? Also wo kommt er am Ende raus? Wird er NHL spielen? Wird's in der AHL irgendwann dann, ja, und Grenzen stoßen, sprich in dem Fall, dass es halt nicht für einen Call-up reicht für die NHL am Ende des Tages. Das ist so ein bisschen die Frage. Aber diese 2 Jahre sehe ich ihn mindestens drüber. Und er wird da Entwicklungsschritte machen. Das ist eine große Frage.
Ja, Justin Schütz kommt, noch nicht offiziell verkündet. Alex Ehl kommt, auch noch nicht offiziell verkündet.
Wird die Woche.
Zeitnah geschehen, okay.
Ja.
Dann haben wir noch ein großes Thema auf dem Zettel. Ja, weil ich weiß gar nicht genau, wie wir anfangen sollen. Dallas Eakins in Personalunion, Sportmanager und Trainer. Wollen wir über den Coach oder über den Manager reden oder über beides verwoben? Oder wie hättest du es denn gerne? Ich habe tatsächlich auch meinen Notizzettel. Für alle, die es nicht sehen, ich habe tatsächlich hier Notizzettel vor mir. Wir bereiten uns vor auf eine Sendung, manchmal dann doch. Habe ich es aufgesplittet. Und dann lass uns doch mal zuerst über den Manager Eakins reden.
Vielleicht. Ja.
Weil er ist ja jetzt schon seit Ende November da, Ende November 23. Das heißt, es sind 17 Monate jetzt fast schon. Und Neuverpflichtungen zur Saison haben wir drüber gesprochen. Wir haben auch drüber gesprochen. Du hast den schönen Satz, den kannst du ganz selbst noch mal sagen, aus deinem Kommentar gepflegt.
Ja, ich habe halt geschrieben und natürlich stehe ich auch dahinter, dass dein Manager, weil der Trainer Dallas Eakins nichts mit den Verpflichtungen anfangen konnte am Ende des Tages. Das haben wir es ja jetzt schon in der Podcast-Folge,
die
der Manager Dallas Eakins verpflichtet hat.
Und das ist für mich schon so ein zentraler Punkt. Also nach Verpflichtungen während der Saison, wie bewerten wir die 6 Spieler saßen, sind Kader aufzufüllen, haben wir alles drüber gesprochen. Für mich, ich komme nicht drum, um es zu verweben übrigens. Es macht keinen Sinn, das irgendwie zu trennen. Für mich ist die Frage auch mit dem Blick auf den Kader vor dieser Saison, welche Spieler waren von ihm im Endeffekt? Das war Čiček war seiner, Michaelis, ja, er hat ihn sozusagen dann am Ende des Tages überzeugt. Wobei klar war, wenn Michaelis nach Deutschland geht, wieder nach Mannheim, gerne nochmal die Sendung hören, die wir mit ihm gemacht haben während Corona. Über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, Eric Huber, der noch Vertrag hat. Was mich ehrlicherweise, müssen wir jetzt doch mal erwähnen, Entscheidung des Managers Eakins ziemlich vom Stuhl gehauen hat, dass du einen Spieler holst, der noch keine Profiliga gesehen hat, der im kanadischen College gespielt hat, was in Kanada nicht die große Rolle spielt wie in den USA, weil sie nochmal ein anderes System haben. Und das ist ein Spieler, der ist 24, der fällt auch nicht mehr in die U23-Regelung rein und gibst dem dann ein mehrjähriges Arbeitspapier? Wow.
Ja, das ist tatsächlich die große Überraschung. Also jetzt alles, was kommuniziert wurde, wurde mehr oder minder ja auch von Mannheimer Morgen von uns schon vermeldet.
Die
also,
wissen da immer alles.
Da gab es da keine Überraschung. Aber Eric Huber war tatsächlich die Überraschung, dass er noch einen laufenden Vertrag hat. Das hat keiner so kommen sehen, groß. Warum auch immer, weil er halt überhaupt keine Rolle gespielt hat. Er 8 Hauptrundenspiele absolviert hat, war beim Spengler Cup dabei, aber.
Schaubing hätte ihn wohl gerne.
Schaubing hätte ihn gerne, was man alles hört. Ich glaube nicht, dass jetzt nach den deutschen Abgängen du vielleicht noch einen U23-Spieler abgibst mit deutschem Pass, auch dadurch, dass du Ryan McInnes gehen lässt. Ich glaube aber, er hat ja, also diese, auch hier parallel zu Zach Leslie, er hat ja nie diesen Rhythmus haben können, weil er halt 8 Spiele über 52 Hauptrundenspiele verteilt zum Einsatz kam, um Rhythmus aufzubauen. Glaube, du kannst ihn schon als, und da kommen wir wieder zum Konkurrenzkampf, Rotationsspieler gebrauchen. Er bringt körperlich was mit, er hat einen guten, akkuraten Schuss, wie man auch im Training immer wieder mal verfolgen konnte, die er im Spiel hier und da vielleicht mal anbringen konnte, aber natürlich nicht von Erfolg gekrönt. Als Rotationsspieler kannst du den schon gebrauchen. Also wenn dieser Konkurrenzkampf mal angefacht wird und er auch da eine gewisse Rolle bekommt,
ja,
ist es um anderen auch, und sei es nur eine die angesprochene Verschnaufspause zu geben.
Vierte Reihe Flügel oder so.
Ja, oder? Definitiv mal, okay. Definitiv mal ein Punkt.
Aber ist das,
aber
kann das für den Spieler zufriedenstellend sein? Also mich wundert es auf so vielen Ebenen, weil das gesagt, wir kommen nicht drum rum. Elkins hat ein Rieseninterview gegeben, wann haben wir morgen?
Ja.
Und für mich ist die große Überschrift über diesem Interview, wenn ich das lese, da ist einer jetzt seit 1,5 Jahren hier, hat für 3 Jahre unterschrieben und kennt weder den Arbeitsmarkt, weil er sich gewundert hat, dass hier Verträge gelten und Spieler nicht einfach getradet werden können, wie es im System der NHL ist. Noch kennt er das Staatsbürgerschaftsrecht, weil er mehrfach in diesem Interview darauf beharrt, dass es verwunderlich ist, dass Spieler, obwohl sie hier leben, keine Staatsbürgerschaft, keinen deutschen Pass bekommen können.
Geboren wurden
auch, ne? Obwohl sie hier geboren wurden.
Ja.
Also wie es in den USA so ist. Und ich stelle mir einfach an vielen Stellen das große Thema Sam Jorami, das möchte ich wirklich ausklammern und nochmal getrennt besprechen. Und stelle mir einfach an vielen Stellen die Frage, wie viel wusste er über das, wo er arbeiten wird in diesen 3 Jahren und die Bedingungen, in denen er tätig ist, bevor er den Vertrag unterschrieb? Antwort anscheinend relativ wenig, aber wie viel wusste er dann auch in dieser Zeit? Weil es stehen ja auch Sachen drin, wie er hat mal durchgerechnet, was kosten würde, einen Oberligisten zu bauen für eine Saison. Denkst du, what? Die sind doch schon da und du kannst ja nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt ein Team und du hast ja über Kooperationsmöglichkeiten natürlich die Möglichkeiten eh schon gegeben, also dir Spieler zu entwickeln über einen Oberligisten. Das heißt, da ist so viel in diesem Interview enthalten, was bei mir die Frage aufwirft, inwieweit er hier angekommen ist. Und wenn ich das dann übertrage auf Spielerverpflichtung, den Markt, sei es den europäischen Markt, sei es den deutschen Markt, dann sind bei mir da ganz große Fragezeichen, weil jemand, der nach 1,5 Jahren feststellt, dass Arbeitsverträge hier gelten und keine Spieler einfach zu traden sind, wie es in der NHL der Fall ist, wo nur wenige eine Trade-Clause haben, was übrigens nicht stimmt. Auch die Zahlen, die er da genannt hat, sind viel zu niedrig. Dann passt das für mich überhaupt nicht. Also das wirft bei mir mehr Fragen auf, noch an anderer Stelle, als an den Punkten, die er genannt hat in dem Ding. Und das ist für mich so, dass ich für mich dann halt auch frage, wie weit ist er hier in diesem deutschen Markt? Axel hat es damals bei uns in seinem ersten Interview direkt angesprochen. Jetzt wissen wir auch, wir sehen seine Arbeit, glaube ich, mittlerweile kritischer als noch zu Zeiten, als er da war, so mit manchen Verpflichtungen, die Kader gebaut wurden. Dass er sehr schnell lernen musste, wie der deutsche Markt funktioniert. Es ging damals um den Wechsel von Föder nach Berlin, den er übrigens damals bei uns geleakt hat und keiner hat's gemerkt, von Nürnberg damals nach Berlin. Und meine Frage ist, wenn du nach 1,5 Jahren an so einem Punkt bist, das ist eigentlich ein Prozess, der muss in Wochen stattfinden und darfst du keine 1,5 Jahre für brauchen.
Hättest du vor der Saison zumindest
mal, ja.
Also wenn du dich da noch so geäußert hättest, wäre es schon komisch gewesen, aber es wäre halt okay, kam jetzt im vergangenen November, hat jetzt die Zeit gebraucht, hat jetzt gemerkt, da laufen ein paar Sachen anders, ich kann im Sommer gar nicht so agieren, wie ich das vielleicht möchte. Aber ja, das jetzt im Abschlussinterview nach einer ganzen kompletten Saison, dann, nachdem du ja schon, wie du gesagt hast, fast 1,5 Jahre da bist, zu sagen, ist schon verwirrend. Auch von der vorhin angesprochenen U23-Regel, dass er da gesagt hat, ja, mhm, das gefällt ihm nicht, vor allem, weil da kein Konkurrenzkampf herrscht. Aber es liegt ja an ihm,
ja,
am Ende des Tages. Du musst ja nicht nur 3 U23-Spieler, unabhängig davon, was man jetzt von dieser Regel hält, unter Vertrag haben. Du darfst gerne mehr U23-Spieler unter Vertrag haben und diese dann auch miteinander konkurrieren lassen, die sich aneinander reiben lassen, damit halt auch einfach eine Entwicklung stattfindet.
Oder sie bei einem in der DL2 Spielpraxis geben und dann eben mal schauen.
Absolut, ja.
Es geht ja jetzt nicht darum, 10 Spieler zu haben. Wir sind ja jetzt hier nicht auf dem Bazar oder so. Es geht ja nicht darum, wir reden ja immer noch von Menschen, die eine Perspektive haben wollen. Aber auch diese Verwunderung über Themen, die im deutschen Eishockey eigentlich selbstverständlich sind, seit vielen Jahren mittlerweile. Das war sehr, Es hat so ein paar Fragen bei mir tatsächlich aufgeworfen. Wir haben auch ein paar Fragen bekommen dazu, zum Thema Aliens. Wie bewerten wir die Doppelrolle? Also ich würde es, es wäre gut aus meiner Sicht, wenn da noch jemand da wäre. Auch vom Hintergrund dessen, also ich bin jemand, der es im Job kennt, der ich lebe ganz stark vom Austausch mit anderen. Ich lebe ganz stark davon, dass mir jemand sagt, Alter, so auf keinen Fall, oder die Richtung ist gut, oder schaust du noch mal genauer an, oder so. Und für mich bleibt weiterhin diese große Frage, vielleicht hast du da mittlerweile von, wer ist der Sparringspartner? Wo ist der Austausch? Wo findet auch für deine Hauptberatung statt? Markus Kuhl ist es ja, kann es ja leider nicht sein, muss man ja leider sagen, momentan. Deshalb ist so ein bisschen die Frage, wo findet das statt und wo findet das Raum? Und deshalb schwierig.
Ja, kann ich jetzt gar nichts groß zu sagen. Ich sehe es ähnlich. Ich finde auch, ich bin ein großer Fan der Kommunikation, dass du diesen Partner auf Augenhöhe brauchst. Einer, der mit dir auch im besten Fall harmoniert, was aber nicht bedeutet, dass er dir nach dem Mund spricht, sondern mit dem du einfach dich gut austauschen kannst, indem du einfach andere Blickwinkel bekommst und wie du gesagt hast, der Weg ist richtig oder schau dir das nochmal an oder oh, aber bei dem Spieler ist das das und jenes oder von daher bin ich schon dafür, klar aufgeteilte Aufgaben zu haben. Er tauscht sich mit verschiedenen Leuten in der Organisation aus, wenn er so hört, auch ein Jurizif, der Matthias Binder etc., aber das ist halt nicht, das ist kein Managerposten auch auf dem Gebiet und würde gut, und da sind wir wieder beim der Manager, der Trainer Aikens konnte mit den Verpflichtungen des Manager Aikens nichts anfangen, weil du führst halt nur das Gespräch mit dir selbst und sagst, segnest es ab oder segnest es eben nicht ab. Und das wird schwierig. Und es ist egal, ob es jetzt bei Mannheim ist oder bei einem anderen Club. Jeder verfolgt seine Ziele, aber ich glaube, in dieser Doppelrolle kommst du am Ende des Tages nicht ans Ziel. Unabhängig davon, dass Dallas Aikens ein Typ ist, und das auch mal jetzt loben natürlich zu nennen, nicht nur drauf zu handeln.
Mein Randy kommt
noch. Ist ja, sind ja auch gute Sachen passiert, keine Frage. Dallas Aikens ist natürlich ein Typ, der viel arbeitet, der hart arbeitet, der frühmorgens schon in der Arena ist, der seinen Trainerjob durchzieht, der dann Manager ist. Und der sagt ja auch, er kann es auch nur machen, weil seine Familie nicht dabei ist, weil keiner da ist, der abends am Essenstisch, wie wir jetzt sitzen hier am Küchentisch, wartet aufs Abendessen und möchte, dass er da dabei sitzt, sondern weil er halt eben keine Family da hat, die in den USA ist. Und entsprechend 24 Stunden überspitzt gesagt, halt sein.
Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein NHL-Coach um 18 Uhr einfach daheim sitzt und dann Feierabend.
Aber auch das ist natürlich. Das
ist auch 28 Spiele die Saison.
Aber sein Chef geht natürlich mitbringen von drüben.
Ja. Aber lass uns nochmal so aufs Große schauen. Ich stelle nochmal ein paar Fragen hinten an. Wir sprechen ja immer von Trust the Process und Organisation im Wandel. Das hast du ja schon oft erwähnt. Für mich ist tatsächlich die Frage der Prozess. Wir hatten es ja vorhin drüber. Du hattest letztes Jahr Berlin auf der Schippe im Viertelfinale. Jetzt kann man sagen, du bist dieses Jahr in der Vorrunde Vierter geworden. Letztes Jahr warst du im Pre-Playoffs als Siebter. Hattest du am letzten Spieltag dieses Spiel in Köln, wo es dann darum ging, wirst du Siebter oder Achter. Dieses Jahr bist du immerhin Vierter geworden. Du bist ins Halbfinale eingezogen. Du hast eine Runde mehr gewonnen. Ist das die Entwicklung, die man, ist das sozusagen der Prozess, dem wir vertrauen sollen, können, dürfen, wie immer du es nennen willst?
Ja, gute Frage. Ich habe es mir vorhin über meinen Kommentar gesprochen, den ich geschrieben habe. Ich habe da geschrieben, ein bisschen da in der Dauerschleife gefangen, weil so Halbfinale aus mit wenig geschossenen Foren, das hattest du 2023 auch schon unter Bill Stewart. Und dann haben wir noch gesagt, das ist eigentlich die Viertelfinalserie im vergangenen Jahr, da warst du näher an Berlin dran als in dieser Saison. Vom Prozess her, Dallas Aikens ist ein Trainer, der hinten gern die Null stehen hat. Nach dem Motto, wenn bei dir die Null steht, ist es
der aber sagt, sein System ist ähnlich wie das von Berlin. Für alles. Das hat er auch in diesem Interview
gesagt.
Das ist im Interview keine Erfindung. Ich zitiere ihn nur.
Ja, sagt ja keiner, dass er nicht widerspricht.
Idol Berlin übrigens. Und schlechte Nachricht für die DEG, Ravensburg liegt 2-0 hinten.
Ja. Und als er hinten die Null stehen hat, gerne, weil er sagt, dann kann, ist es für den Gegner schon mal schwer zu gewinnen. Entsprechend waren auch die Spieler. Also du hast bis Dezember ja mal, November, Dezember einen sehr guten Lauf gehabt, einen Jahreswechsel dieser 6 Niederlagen am Stück. Das ist vielleicht ein Prozess, der nach vorne gegangen ist, weil ich weiß nicht, ob das jeder Trainer überlebt hätte in den vergangenen Jahren. Die Adler haben das jetzt auf die Fahne geschrieben, haben das auch nach dem Saisonaus nochmal betont, dass sie da enger zusammengerückt sind, dass es da wirklich auch sehr, sehr ruhig war. Das hast du auch von anderen Standorten gehört, die gesagt haben, oh, wir waren richtig überrascht, dass es irgendwie gar nicht zur Disposition stand bei dieser Niederlagenserie. Und da hat es ja auch richtige gehagelt, dann sagt man.
Ich möchte ganz kurz rein. Wir haben euch die Frage bekommen, wird er die kommende Saison entscheiden für ihn, bekommt er die volle nächste Saison? Ich würde sagen, einerseits, er bekommt die volle nächste Saison und deshalb wird es auch nicht vollkommen entscheiden für ihn.
Nein, aber ist interessant, was nach der Saison passiert tatsächlich, aber man muss natürlich Schritte nach vorne sehen, jetzt auch mit mehr Handlungsspielraum, auch wenn es jetzt nicht der ganz große ist, wie man vielleicht erst gedacht hat beim Saisonaus. Aber es sind schon ein paar Spieler mehr, die er jetzt einfach verpflichten kann. Und spielerisch, wie gesagt, die Null soll stehen. Entsprechend überschaubar ist es. Es ist halt ein Trainer, der sagt, ein 2-1 ist mir lieber als ein 6-4 irgendwie. Persönlich attraktiv finde ich es nicht. Von Erfolg war es Stand jetzt auch noch nicht gekrönt, aber wird die kommende Saison zeigen, ob das mehr von Erfolg krönt sein wird.
Was mir übrigens daran aufgefallen ist, ich glaube, ich habe noch nie einen DL-Trainer gehört, lass mich da gern korrigieren, der anderthalb Jahre da ist und nach sozusagen der zweiten Saison, also nach diesem, sich immer noch hinstellen kann und öffentlich sagen kann, dass das nicht sein Kader ist, den er da trainieren muss. Und das wird sehr kritiklos, wird einfach so hingenommen, als wäre das irgendwie das Normalste von der Welt, dass man das so äußert. Also
auch das ist ja nicht neu. Denn ja. Aikens ist mit sehr, sehr viel Macht ausgestattet. Das hat er vor der Saison ja schon
und viel Vertrauen,
nicht ganz blind festgestellt, dass er da die volle Macht hat und anscheinend wenig Widerspruch dann auch kommt.
Ja, das ist ja für mich schon so der Punkt dabei, dass das also ich höre auch von den Fans viel Zufriedenheit, muss man auch sagen, im Sinne von, ja, dieses Jahr Halbfinale ist okay und ist so dieser Wunsch, man glaubt es zwar nicht, aber auch wir haben eigentlich den Wunsch nach Ruhe.
Ja.
Einfach mal arbeiten, einfach mal eine Entwicklung sehen, einfach mal Kontinuität reinbringen, aber ich sag mal so, es gibt viele Fragezeichen, die für mich damit verbunden sind. Es gehört auch dazu, Dallas Aikens verdient so gut, wie noch nie ein DL-Coach verdient hat. Klar, durch die Doppelposition auch, aber auch als Coach allein wäre das ein Gehalt, weiß nicht, Pavel da drunter, machen wir mal ein bisschen zumindest deutlich in Mannheim. Aber insgesamt, er hat das vollkommene Vertrauen von Daniel Hopp. Er hat die vollkommene Macht hier in Mannheim. Also ich bin mir auch noch nicht sicher, ob da alle Verträge erfüllt werden von denen, die wir da sehen, oder ob es dann nicht noch zu Auflösungsgesprächen kommen wird, zumindest mal im Sinne von, hey, das sind die Spieler, mit denen wir planen, du gehörst nicht dazu, mit Blick auf den Kader und das, was da ja auch gesagt wurde, dass es eben nicht ganz seiner ist. Und ja, also nächstes Jahr sind dann die Ausreden, dass es nicht sein Kader ist, dann aus meiner Sicht endgültig vorbei, weil man ja auch sagen muss, die Gavanke-Verlängerung war ja schon da. Ich glaube, über Lukas Kelbne braucht man nicht reden, dass der nach Mannheim gehört und dass das eine Verstärkung ist. Die Esposito-Verlängerung ist seine. Die Verlängerung von Matthias Plachter ist sein. Der Vertrag von Marc Michaelis ist seiner. Christian Reichen hat er geholt. Also ja, aber sozusagen da ist jetzt dann schon der Punkt, Das ist jetzt sein Kader ein Stück, weil ich glaube, Franz Repp war vielleicht sogar schon vor seiner Zeit klar. Da gibt es, glaube ich, wenig Diskussionsbedarf drum. Wobei mich manche Formulierungen dann in Pressemitteilungen immer noch so eingedeutscht lesen und dann etablierter Torhüter oder sowas lasse ich da. Leon Dreiseitel sprach die Tage im NHL-Call von der Familiarität, die man hätte mit Los Angeles, zwischen Edmonton und Los Angeles, wo dann auch so merkst, dass so die deutschen Worte nicht mehr da, aber ja, für mich bleibt die große Frage nichts. Also für mich wäre es zu wünschen, die Position zu trennen, um das zu sagen, um einfach diesen auch einen Kontrapunkt zu haben, weil ja, mach später, glaube ich, nochmal so ein Roundup. Für mich wäre es wünschenswert, jetzt auch dann die Entwicklung, da muss jetzt was passieren. Die Adler waren am stärksten, wenn sie den Gegner das Toreschießen genommen haben, so Mittelzonen dazu und dann gucken und für mich steht wirklich über allem in diesem Sommer die Frage nach Neuverpflichtungen, wie viel Kenntnisse sind denn da vom Markt? Und da ist mein Vertrauen nach dem Interview deutlich kleiner, als es vorher war. Also ohne das Interview, das ja, kennt alles und jeden, gute Kontakte, Berater rufen ja eh an und wir da viele Gespräche führen und Daniel Hopp lobt ihn über den grünen Klee für seinen Arbeitseinsatz und das ist auch unbenommen, aber für mich ist zum Beispiel auch die Frage, wie wichtig sind die Co-Trainer, wie viel Einflussmöglichkeit haben die überhaupt, findet da, ist das so top da, also von oben nach unten durchdiskutiert oder findet da ein offener Austausch statt, wie läuft das? Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht beurteilen. Also da weiß ich auch nicht, ob Marcel Gottsch der Typ ist, der sagt, nee, du, so bitte nicht, lass es uns anders machen, sondern das sind schon eher der Freundlichere.
Ja, nee, Marcel Gottsch ist fürs Powerplay zuständig, Kurt Fraser war es für die Verteidigung. Ich wurde auch schon öfters darauf angesprochen, warum denn Dallas Eakins so wenig Macht hinter der Bande, also Macht in Sinne von gestikuliert oder sonst was. Die Macht hat er ja. Dann habe ich gesagt, ja, da haben wir es auch schon drüber gehabt. Ist ein bisschen natürlich NHL-Style, ist ein bisschen so auch die Gegenfrage, was machen denn die anderen Trainer? Sind die so viel? Das macht ja keiner den Harmprimann in der Bande. Das ist ja lang vorbei. Von daher, ich habe da natürlich auch nicht den hundertprozentigen Einblick, was mit den Co-Trainern ist, wie da der Austausch ist. Weil du gesagt hast, du hättest gerne Trennung, bin ich bei dir. Ich glaube nicht, dass wir die in der kommenden Saison aber sehen werden.
Da bin ich bei dir.
Ja. Und auch was der europäische Markt angeht, ich glaube, dass die Ausländer, die verpflichtet werden, zu 90% aus Nordamerika kommen. Mhm. Aber das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von Dallas Eakins. Da gibt es auch andere Manager in der Liga oder in anderen Ländern, die wenn sie einen Nordamerikaner holen, die halt aus direkt vom Kontinent oder über einen großen Teich holen. Aber
die berühmten Autofahrten von früher von Daniel Hopp mit Team Fowler einmal AHL, ECHL angucken, das wird er nicht tun. Wobei, er wird ja Spiele schauen.
Er wird ja schon viele, er wird sich viele Spiele anschauen. Er wird sich auf die
auch in jedem Interview
hat er auch gemeint, sich anschauen. Er hat ein bisschen kurz den Faden verloren, aber wird halt jungen Spieler sein, die tatsächlich alle mehr oder minder drüben spielen.
Also, ich sage ehrlicherweise, für mich war es. Also wir werden ihn nächstes Jahr sehen, da gibt es auch keinen Zweifel dran. Für mich gibt es auch keinen Zweifel, wir werden ihn in der Doppelposition sehen. Für mich war es zu wenig, was ich da gesehen habe, um zu glauben, dass es nächstes Jahr gut wird. Also ich glaube, die Lücke ist größer geworden und ich sehe nicht. Mit dem, was da ist, du hast einen guten Kern beisammen, du brauchst aber wirklich extra Klasse, um diese Lücke zu schließen. Also Berlin holt halt mal so einen Kirk oder so einfach dazu und dann denkst du, okay, funktioniert, schön. Und mir ist da zu wenig gezeigt worden in Sachen Coaching und Strukturaufbau und Kader und all die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, um da das Vertrauen und da den Glauben zu haben, dass es nächstes Jahr den Schritt nach vorne geht?
Und bei Schritt nach vorne würde man ja sagen, also Finaleinzug.
Ja, Finaleinzug.
Also so argumentieren die Adler ja auch. Ja. Jetzt haben wir jetzt das Halbfinale geschafft, das war ein Schritt nach vorne, dann wäre der nächste Schritt nach vorne ja Finaleinzug.
Also in 2 Jahren dann wieder um Titel.
So, aber den, ja gut, das hat ja aber auch keiner. Wir ziehen ins Finale ein und wollen dann nicht den Titel holen, weil um was geht es denn sonst in so einem Finale?
Natürlich.
Aber ich bin bei dir, also jetzt mal unabhängig davon, wie der Kader am Ende des Tages aussehen wird, wer am ersten Spieltag auf dem Platz stehen wird, stand jetzt auch nicht davon aus, dass es, Stichwort Dauerschleife, weiter als Halbfinale geht, wobei das jetzt natürlich Ende April schon sehr weit in die Zukunft geblickt ist.
Und dann gibt es das letzte große Thema. Wir haben es hier ausführlich besprochen. Ich möchte nicht mehr die Pressemitteilung von damals verlesen, die schon sehr, sehr merkwürdig war. Wir haben es ja damals auch stark kritisiert. Samson Ramis, es gab, das Interview war fertig, steht auch so im Text drin. Und dann war der Punkt von Aitken selbst, er möchte noch über einen Punkt sprechen. Der von Christian Rotter hat das Interview geführt, der von Christian gar nicht angesprochen wurde, und zwar über Sam und dessen Position. Und er hat dann gesagt, beziehungsweise öffentlich gemacht, dass Sam sich bei ihm im Februar, korrigiere mich gerne, oder erzähl,
nach der Deutschlandcup-Pause.
Nach dieser Länderspielpause darum gebeten hat, sich vom Team entfernen zu dürfen, weil ihn seine sportliche Situation und die Aussichtslosigkeit dessen so mitnehmen würde.
Ja, um das Team ein bisschen zu schützen, im Sinne von, ich möchte das Team schützen, weil ich nicht jeden Tag mit einem großen Grinsen im Gesicht in die Kabine kommen können. Einfach um keine Ablenkung auch zu sein für das Team, wenn es jetzt in den Playoffs in die Reise
geht. Was ja auch erstmal positiv ist. Was aber auch dahinter steht und was man auch klar sagen muss, ist, dass es ein vertrauliches Gespräch war zwischen Spieler und Trainer. Wo auch klar war, es geht Sam nicht gut mit der Situation. Und das ist auch so in diesen Äußerungen von Aitken rauszuhören gewesen, weil es einfach eine Belastung für ihn ist. Klar, ein Spieler, der keine Chance hat zu spielen. Aitken hat zudem öffentlich gemacht, es gab Anfragen während der Saison für einen Spieler, die er abgelehnt hat. Äußere ich mich gleich zu. Also insgesamt den Spieler, der eh schon eine schwierige Situation hat. Wir reden hier immer noch über den Kapitän der Jungadler. Über den Nachnamen müssen wir hier nichts mehr sagen. Antti hat übrigens Geburtstag die Woche nachträglich. Wenn du uns hörst, alles Gute für dich.
Absolut.
Nationalspieler, Vize-Weltmeister. Wir reden hier nicht über irgendwen. Und selbst egal über welchen Spieler, so sollte man normalerweise, Sam hat sich dann geäußert, da kannst du gerne.
Ja, journalistische Arbeit zählt natürlich auch dazu, die Gegenseite zu hören. Das haben wir gemacht in Person von Christian, der dann auch nochmal mit Sam gesprochen hat, der sich dazu geäußert hat im Großen und Ganzen. Natürlich immer noch mal nachzulesen, aber auch das, was du schon gesagt hast, dass es für ihn natürlich auch enttäuschend war, dass so ein vertrautes Gespräch über die Öffentlichkeit jetzt quasi ausgetragen wurde. Und man muss jetzt kein Prophet sein, zu wissen, dass eine Zusammenarbeit sehr, sehr schwer wird in der kommenden Saison, dass sie ja nicht stattfinden wird. Und Sam hat ja auch in dem Gespräch mit Mannheimer Morgen nochmal herausgebracht, dass er, als diese Situation auch schwer für ihn war, weil er nicht weiß, woran es lag, weil er konnte sich nichts vorwerfen. Ich habe ihn ja auch, ich war mit in der Schweiz in diesem Mini-Trainingslager, in dem er gute Spiele gezeigt hat, in dem er ja auch, das ist ja auch intensiv assistiert, also dass er da eine Lizenz bekommen hat, was er ursprünglich nicht geplant hat.
Uber hat 8 Spiele bekommen, nur um es mal ins Verhältnis zu
bringen. Und Sam hat 2 Spiele halt bekommen mit Riesenabstand dazwischen, also auch wieder Thema Spielrhythmus. Bin bei dir, was du gesagt hast. Also natürlich alles, aber nicht die feine Art.
Ja, jetzt kommt der Teil, wo du gar nichts zu sagen musst, aber es brennt mir echt unter den Nägeln. Ein Trainer, der ein Trainer und Manager, der das ganze Jahr über das Thema Kultur redet, über das Thema Character First, darüber sind die Spieler gute Väter und wenn sie keine Kinder haben, keine Ahnung, was gehen sie gut mit ihren Hunden um und bringen sie abends ihre Kinder ins Bett und Mensch in den Vordergrund und all diese Dinge. Nagelt hier einen Spieler an die Wand, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, begeht einen Vertrauensbruch in einem Maße, wo für mich die Frage ist, welcher Spieler sich denn noch vertrauensvoll an ihn wenden kann in Zukunft, weil er ja damit rechnen muss, dass es öffentlich wird. Hinzu kommen, wie soll ich sagen, diese Äußerung einerseits, Verpflichtung Ortega haben wir schon drüber gesprochen. Übrigens, der ist eine 10 von 10 andererseits, in den weil sonst hätten wir ihn ja nicht verpflichtet.
So ist das, genau, ja.
Hinzu kommen Berichte vom Umgang interner Art, aber auch vom Umgang mit anderen DEL-Clubs und auch vor Ort mit Leuten teilweise, die weit entfernt davon sind, charakterlich das abzubilden, was er selbst propagiert und postuliert für die Organisation, für sein Team und ja, und wie er sozusagen seine Spieler sehen will. Das zusammen, ich stand als, es gab mal eine Situation nach einem Saison aus, da hatten wir einen Adler-Trainer, damals Sean Simpson, stell mir richtige Fragen oder du fängst einen. Der SWR-Reporter damals gesagt.
Fängst einen des Guten, liegt ja auf dem Boden.
Ja, irgendwie so. Ja. Ja. Ich möchte es nicht auf die Ebene bringen, aber ich möchte es auf eine Ebene bringen, wo aus einem vertraulichen Gespräch ein Spieler auch klar gemacht hat, dass es ihm psychisch nicht gut damit geht. Dass er echt damit zu strugglen hat, wie seine Situation ist. Und er darum bittet, was ja auch ein positiver, verantwortungsvoller Schritt ist, erstmal zu sagen, hey, ich habe hier ein Thema und ich tue dem Team nicht gut und bitte lass es uns an der Stelle gucken, wie wir da sauber auseinanderkommen. Das so in die Öffentlichkeit zu zerren, dass der Spieler gezwungen ist, drüber zu reden, weil natürlich ist es richtig. Es geht ja nicht darum, das Ding am Köcheln zu halten, sondern es geht darum, stimmt es denn, was der Coach sagt? Wie war das denn? Wie ist es denn für dich, die zweite Seite zu hören? Dass der Spieler nochmal gezwungen wird, jetzt öffentlich darüber zu reden und er das dann auch macht in einer ganz, ganz zurückhaltenden Art. Also es sind ja nur 3, 4, 5 Sätze, die da gefallen sind. Und vor allem das zu tun, in dem Bewusstsein zu tun, nachdem das Interview schon vorbei war und den Spieler so dahinzustellen, ist für mich ein Punkt, wo, wie soll ich sagen, wenn das mein Arbeitgeber wäre, würde ich mir dringend Gedanken machen, einen neuen zu suchen. Ich weiß nicht, wie das in der Mannschaft wirkt. Und eine Organisation wie die Adler, die immer so viel auf sich hält, auf so ganz vielen verschiedenen Ebenen, mit Adler helfen Menschen und was sie alles tun, kann sowas eigentlich nicht stehen lassen und kann sich sowas von jemandem in so einer verantwortlichen Position, also ist inakzeptabel. Ist auch inakzeptabel, um auch die Organisation zu schützen eigentlich, weil kann auch sagen, bei mir sind ganz viele Fragen eingetrudelt von anderen DL-Standorten, was denn da schon wieder los sei. Und dann schickst du in die Meldung aus der Eishockey News oder so 1, 2 Zitate nochmal aus dem MM und dann kommt zurück, wie bitte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und du sagst dann, doch, es ist wahr. Das ist sozusagen die Grundlage. Ich glaube, ich weiß, dass es werden wenige so sehen, aber ich glaube, dass das ein Schaden ist, den Aikens damit angerichtet hat, der, wenn er nicht dringend behoben wird, ein Flächenbrand werden kann, sowohl für die Organisation intern, für das Verhältnis Trainer-Spieler, für den Blick von außen, wobei Mannheim mag eh niemand, ist dann eh schon egal, aber und Aikens ist jetzt auch nicht so beliebt in der Liga, aber das ist ihm auch egal, und das ist auch nicht der Maßstab, aber der Maßstab muss sein, eine Organisation, die Werte nach außen vertritt, Organisation im Wandel. Wir können gerne nochmal diese Mitteilung raussuchen, was da so drinsteht. Da mal draufschauen, wie viele dieser propagierten Werte von Aikens in diesem Interview und mit dem, was man mit Sam gemacht hat, mit Füßen getreten wurden. Ich glaube, da finden wir ziemlich viel. Und dann wird sich die Organisation die Frage stellen müssen, wie viel sind ihnen die propagierten Werte eigentlich wert, wenn ihr leitender Angestellter sich öffentlich so äußern kann.
Ja, bleibt nicht viel zu ergänzen, außer natürlich nochmal für die Einordnung, dass dieses Interview, das er dem Mannheimer Morgen gegeben hat, natürlich zur Autorisierung in Hartland vorlag und auch autorisiert wurde, natürlich auch von höchster Stelle. Und also die Adler wüssten durchaus, was in diesem Interview drinsteht.
Und auch die Anfrage für das Gespräch mit Sam lief über die Adler. Also es war nicht irgendwie hinterm Rücken, sondern nach dem Motto, hey, wir haben hier die Handynummer vom Spieler, wir rufen ihn an, sondern es lief alles die offiziellen Wege durch.
Ja, das halt nur noch mal in Ordnung selbst.
So, 1:35 sind es dann fast. Ich glaube, wir sind durch.
Sind wir?
Ja, ist Zeit für Sommerpause. Nee, mal gucken, was wir machen, wann wir was machen. Lest viel bei Mannheimer Morgen. Hört uns wann auch immer wieder. Empfehlt uns weiter. Leute, wir werden, glaube ich, im Sommer ein bisschen was machen. So ein paar Ideen sind im Kopf. Und folgt uns bei Blue Sky Instagram. Empfehlt uns weiter. Und liebe Grüße gehen raus. Schönen Sommer. Bis bald.
Schaut also okay vor allem. Ist noch ein bisschen was.
Ist ja noch ein bisschen was los. Letzter Stand. Ja. Ihr Lieben, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.